Die Botschaft "Fürchte dich nicht" wurde am 7.6.1963 im Ramada Inn, Tucson, Arizona gepredigt. Übersetzer ist Bruder Klaus Konrad. Bleiben wir einen Moment stehen, während wir unser Haupt vor Gott verneigen. Mit gesenktem Kopf und Herzen frage ich mich, ob es heute Abend im Gebäude besondere Wünsche gibt, für die ihr ein Gebet benötigen würdet. Lasst es mich einfach durch eure erhobene Hand wissen. Der Herr segne euch. Unser himmlischer Vater, wir nähern uns jetzt dem großen Thron im Namen des Herrn Jesus, denn uns wird gesagt, wenn wir kommen und in seinem Namen um etwas bitten, wird es uns gewährt. Und wir möchten dir zunächst für diese wunderbare Versammlung der geisterfüllten Menschen danken, die sich in diesen 4 Nächten hier versammelt haben. Und wir haben festgestellt, dass sich die Schrift wieder einmal als richtig erweist, dass wo immer 2 oder mehr zusammenkommen, werde ich in ihrer Mitte sein. Und wir haben gesehen, wie du die Kranken heilst, den Segen sprichst und den Menschen sagst, was kommt. Und wir sind so dankbar dafür. Und wir als Brüder hier auf der Plattform, Herr, ich bin dankbar für diese Gruppe von Männern, von denen ich weiß, dass sie diese Christen, diese neugeborenen Babys, die gerade in dieser Woche zu Christus kommen, Herr, ich bete, dass jeder von ihnen hier ein bequemes Zuhause findet, ein Gemeindehaus und für dich lebt und arbeitet, bis Jesus kommt. Und möge dieses Ergebnis unserer Zusammenkunft eine altmodische Erweckung in der ganzen Stadt auslösen. Herr, viele möge es niemals enden, bis Jesus kommt. Möge es ständig Erweckungen geben. Mögen diese Gemeinden überall gefüllt werden und das herrliche Evangelium Jesu Christi im ganzen Land bekannt gemacht werden. Vater, wir beten für die, die ihre Hände erhoben haben. Du weißt, was unter der Hand war. Du weißt alles darüber, also übergeben wir es dir und bitten dich, dass du ihnen ihre Bitte erfüllst. Und nun bricht das Brot des Lebens für uns, Herr. Wir möchten, dass du durch das Wort zu uns sprichst, denn der Glaube kommt, wenn man das Wort hört. Und wir beten, dass du es uns heute Abend bekannt machst, dein göttlicher Wille. Zeige dich heute Abend wieder unter uns, Vater. Wir danken dir für alles, was du getan und gesagt hast, und wir freuen uns darauf, dass dies ein großer Höhepunkt des Gottesdienstes sein wird. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ihr könnt euch setzen. Ich betrachte es als eines meiner großen Vorrechte, hier in diesem Auditorium in Tucson Zeit mit euch lieben Menschen verbringen zu dürfen. Und ich war nur für ein paar Tage hier und ich bin seit ein paar Tagen hier und ich dachte, wenn ich hierher komme und nicht ohne etwas zu sagen oder ein Treffen zu haben, würde das schlecht aussehen. Und ich hatte keine Gelegenheit, all diese feinen Brüder zu besuchen, die ich hier getroffen habe, seit ich auf der Plattform bin. Und ich wünschte, ich könnte eine Woche in jeder Gemeinde bleiben. Das würde ich auf jeden Fall gerne tun. Und ich bin so froh, dass ihr Neugeborenen, die ihr erst diese Woche zu Christus gefunden habt, wenn ich an eurer Stelle wäre, würde ich unter diesen Männern hier eine gute Gemeinde finden, wo auch immer ich am nächsten bin oder wohin ich gehen möchte. Und ich, die Gemeinden, die ich besucht habe, es gibt einige der Männer hier, ich bin in ihren Gemeinden gewesen, echte Männer, die für Gott brennen, die mit Eifer versuchen, das Licht des Evangeliums zu halten. Ich weiß, solche Männer zu schätzen. Und denkt daran, dass diese Männer an dasselbe Evangelium glauben, das ich hier predige. Sie sind meine Unterstützer. Sie sind die, die hier oben auf der Plattform stehen. Dafür schämen sie sich nicht. Sie stehen dafür ein. Sie glauben daran. Und sie sind hier und unterstützen mich und beten jeden Abend für mich. Und ich denke, wenn ihr nicht zur Gemeinde geht, warum geht ihr nicht einfach zu einem dieser guten Männer hier und kommt in ihre Gemeinde und habt Gemeinschaft mit ihnen? Wenn ich hier leben würde und ich selbst ein Prediger wäre, würde ich das tun. Ich würde mir einige dieser Männer ein gutes Gemeindehaus suchen und meinen Platz in Christus einnehmen. Und wenn ihr noch nie getauft worden seid, ihr, die ihr euer Herz Christus geschenkt habt, konsultiert einen dieser Männer und ihr werdet die christliche Taufe empfangen. Und dann, wenn ihr den Heiligen Geist noch nicht empfangen habt, werden sie wissen, wie sie euch unterweisen können und wie ihr ihn empfangen könnt und werdet. Darüber werde ich morgen früh beim Frühstück der Geschäftsleute sprechen, so der Herr will. Über die Taufe im Heiligen Geist. Ich habe hier ein bisschen von der Lehre Abstand genommen, weil wir hier eine gemischte Gruppe sind. Aber am Morgen werde ich eine evangelistische Botschaft über den Heiligen Geist sprechen, wenn der Herr es erlaubt. Nun, ich glaube, das Frühstück beginnt um 9, 8 Uhr oder 8 Uhr morgens. Und jetzt möchte ich jemanden ausrufen, den wir seit unserer Ankunft in Tucson versucht haben zu finden. Und vielleicht gehören einige von euch Brüdern hier. Die Dame könnte zu eurer Gemeinde gehören. Ich denke, sie würde auf den Namen Charlotte Rainey hören. Kennt sie jemand? Du kennst sie? Ist sie hier in der Stadt? Charlotte, bist du hier? Sie ist eine persönliche Freundin von uns und wir konnten sie nicht finden. Sie ist Krankenschwester. Jemand sagt, ihre Tochter ist hier. Ihre Tochter, sieh an, mai. Ich frage mich, wie groß sie ist. Steh auf, Schatz, wo immer du bist. Ich hoffe, du bist nicht so groß, dass ich dich Schatz nenne. Jemand sagt, da ist sie. Oh, meine Güte, du bist fast über die Schatzgröße hinausgewachsen, nicht wahr? Vielen Dank, sage deiner Mutter, Gott segne sie und wir lieben sie und wir würden sie gerne sehen, bevor wir gehen und nur um einen der Billy Paul oder einen der hier Anwesenden zu erreichen und uns zu sagen, wo ihr wohnt. Wir haben versucht, euch über das Telefon zu finden. Wir haben uns überall umgehört und konnten euch nicht finden. Wir danken euch sehr. Das letzte Mal, als ich sie sah, war sie ein kleines Kind. Diese Frau Rainey, ihre Schwester, eine sehr bekannte Krankenschwester, war eine der ersten Krebsfälle, die ich den Herrn heilen sah. Sie wusste nicht einmal, wo sie sich befand, weil sie mit Radium verbrannt war. Und der Herr hatte mich erst ein oder zwei Nächte zuvor zu diesem Dienst gerufen. Oh, das ist viele, viele Jahre her, vielleicht 20 Jahre, 25 Jahre und sie war in Louisville und auf der Krebskartei in Louisville ist sie seit 20 Jahren tot. Und sie ist jetzt Krankenpflegerin und sie ist so gesund und stark, wie sie nur sein kann. Und das ist ihre Schwester, die hier in den Westen kam und sie und das kleine Baby, das es damals war. Seit wir hier sind, haben wir versucht, sie zu finden und ich habe Meda gesagt, dass ich hatte überall nachgesehen und konnte sie nicht finden und ich dachte, sie wäre vielleicht weggezogen oder so und jede Nacht dachte ich, ich würde sie anrufen. Dann habe ich ein paar Dinge, die ich sagen wollte, auf ein Stück Papier geschrieben, damit ich sie nicht vergesse. Ich werde alt. Ich habe Bruder Moore gesagt, wie viele kennen Jack Moore? Aber sicher doch, ihr christlichen Geschäftsleute, ein guter Prediger in Shreveport. Er war früher einer meiner Mitarbeiter in der Versammlung. Ich sagte, Bruder Jack, weißt du, es fällt mir immer schwerer, mich an etwas zu erinnern. Früher konnte ich mir einfach alles merken und zwar schnell. Oh, sagte er, bist du denn schon so weit gekommen? Ich sagte, das ist weit genug. Er sagte, meine Güte. Er sagte, ich rufe einen Mann an und frage, was willst du? Die Versammlung lacht. Das ist ein ganzes Stück die Straße hoch. Er ist nur etwa 4 oder 5 Jahre älter als ich. Ich hoffe, ich bekomme das nicht mit. Das hat er aber nur so gesagt. Er ist Ire und hat Sinn für Humor. Aber einen Mann anzurufen und ihn zu fragen, was er will, das wäre schlecht. Nun, eine andere Sache. Ich danke dir, Schwester, Schatz, und ruf uns bitte an. Sag Mutter, dass wir sie sehen wollen und dass wir gleich zu Tante Margie kommen werden. Onkel Bill. Ich bin dieser Gruppe von Predigern sehr dankbar, dass sie dieses Programm hier unterstützt haben und den christlichen Full Gospel Christian Businessman hier in der Stadt bin ich dankbar. Ich versuche, in jedem noch so kleinen Ort zu kommen und wir können nicht überall hingehen. Hier ist mein Manager, Bruder Borders, der mit mir geht und die Treffen vorbereitet. Ich habe ein Buch zu Hause, ungefähr so, voller Einladung, die ganze Welt. Und sie sagen mir, dass er mir morgen früh noch eine geben muss. Aber normalerweise gehe ich einfach dorthin, wo Gott mich hinführt. Und wenn ich dorthin gehe, dann kann ich im Namen des Herrn Jesus kommen, weil er mich als einen Botschafter gesandt hat. Und ich fühlte mich geführt, als ich hier in Tucson war, dieses Treffen abzuhalten. Ich dachte, es wäre gut und vor allem, um Gemeinschaft zu haben. Und wer erinnert sich noch an Fred Bosworth, Bruder F.F. Bosworth, den großen alten Heiligen Gottes? Er ist erst kürzlich mit 84 Jahren in die Herrlichkeit heimgekehrt. Und er sagte, Bruder Branham, weißt du, was Gemeinschaft ist? Ich sagte, ich glaube schon, Bruder Bosworth. Er sagte, das sind zwei Leute in einem Schiff. Also bekam ich Platz für den anderen. Dafür bin ich sehr dankbar. Und das erinnert mich immer an eine kleine Geschichte. Als ich reinkam, kam mir draußen einer der Platzanweiser entgegen und schüttelte mir die Hand. Er sagte, sag mal, Prediger, sagte er, ich bin dein Glaubensbruder. Ich sagte, ich freue mich, dich kennenzulernen. Und er nannte mir seinen Namen und er war auch ein Ire. Und einmal fragte mich jemand, welche Nationalität hast du, Bruder Branham? Ich sagte, ich bin Ire. Und wenn sie gerettet werden können, gibt es Hoffnung für die ganze Welt. Und so kam es, dass er auch ein Ire war. Und er sagte, ich mag die Geschichten über die Jagd. Er sagte, ich jage auch gerne. Das heißt also, man muss allen alles sein, damit wir einige für Christus gewinnen können. Apropos Gemeinschaft. Ich erinnere mich an einmal, als ich im Norden von New Hampshire war. Das ist die Heimat der Weißwedelhirsche. Ich fischte nach diesen kleinen Brown Brooks und Squaretails und ich hatte einen Platz. Mein kleines Zelt stand weit oben in den Bergen. Ich sah eine Stelle, wo das Wasser überlief. Und ich weiß, dass ich viele Fischerfreunde habe. Seit ich hier bin, habe ich in Arizona noch nicht genug Wasser gefunden, um zu fischen. Ich trinke mein ganzes Wasser, aber das ist die einzige Sache. Ich liebe dieses Land, aber ich wünschte, wir hätten ein paar Seen oder Teiche oder so etwas. Und ich bin Baptist, weißt du, und ich mag eine Menge Wasser. Und so ich hatte diesen kleinen Teich, in dem ich geangelt habe. Oh mein, ich fange sie einfach, spiele mit ihnen und lasse sie dann wieder frei. Und wenn ich einen töte, esse ich ihn natürlich auch. Und hinter meiner Fliegenschnur habe ich einen Haufen kleiner Elchweiden gefangen. So schlief ich die ganze Nacht in meinem kleinen Zelt, das schon ein paar Tage stand. Am nächsten Morgen nahm ich meine kleine Handaxt und ging hinaus. Ich dachte, ich schneide die Büsche los und spiele eine Weile mit den Forellen. Irgendwann, etwa morgen, werde ich wieder hinuntergehen, mein kleines Zelt auf dem Rücken. Und auf meinem Rückweg waren eine Bärenmutter und ihre Jungen in mein kleines Zelt eingedrungen, das aus einem Mützensack bestand. Tja, und es geht nicht darum, was sie fressen, sondern darum, was sie zerstören. Oh mein, sie lieben es, Dinge zum Klappern zu bringen. Sie sind durch und durch Pfingstler, was das angeht. Also mögen sie lieben das einfach. Also gehen sie rein, schlagen ein Ofenrohr ein und machen es kaputt. Und was den Lärm angeht, das lasse ich lieber. Versteht ihr? Ich kann beweisen, dass alles, was keine Gefühle hat, tot ist. Wenn deine Religion also kein Gefühl in sich trägt, solltest du sie besser begraben und dir etwas anderes suchen. Du musst Gefühle haben, um lebendig zu sein. Und so merke dieser kleine alte... Als ich hochkam, hörte ich ein Geräusch und schaute hinüber und da war die alte Bärenmutti mit ihren zwei kleinen Kerlen. Sie rissen alles auseinander, was da war. Ich wusste also, dass es hieß, Lager abreißen und gehen. Ich schaute mich um und die alte Bärenmutter rannte zur Seite weg und sie gurrte. Weißt du, es war ein Schwarzbär. Sie sind nicht sehr groß, also rannte sie weg und gurrte ihre Jungens an. Eines der Jungen kam zu ihr, aber das andere kam nicht. Ich fragte mich, was ist denn bloß los? Und ich hatte eine alte, rostige Pistole in meinem Zelt liegen, aber ich schätze, sie war zu dem Zeitpunkt schon zerfetzt. Und ich hatte die Axt in der Hand und ich, wisst ihr, eine alte Bärenmutter mit ein paar Jungen kann ganz schön wütend werden, wisst ihr? Und sie kann einen auch kratzen, wenn sie das will. Also beobachtete ich sie und behielt die ganze Zeit einen Baum im Auge, dass ich sie... Du hast doch von dem Prediger im Maulbeerbaum gehört. Nun, wenn ein Bär hinter dir her ist, ist jeder Baum geeignet. Ich beobachtete also diesen Baum und fragte mich, was mit dem kleinen alten Bären los war. Er wollte einfach nicht gehen. Seine Mami gurrte ihn immer wieder an, aber er blieb einfach stehen. Er machte einen Buckel, etwa so. Ich dachte, was hat der kleine Kerl denn? Ich dachte, ich könnte vielleicht reingehen und mir die alte Pistole schnappen. Ich dachte, oh, ich würde die alte Bärenmutter nicht töten, wenn sie auf mich losgehen würde, denn dann würde zwei Waisen im Wald zurückbleiben, also würde ich das nicht tun. Also dachte ich, ich werde einfach auf diesen Baum achten und sehen, was der kleine Kerl drauf hat. Und jetzt war er ganz aufgerichtet, so wie jetzt. Und ich sah, wie er sich bewegte. Die alte Mutter gurrte und lief hin und her, irgendwie unruhig. Und sie beobachtete auch mich. Und wenn sie sich umdrehte, um nach dem anderen Bären zu sehen, ging ich zur Seite, um zu sehen, was der kleine Kerl so machte. Er war so interessiert. Weißt du, was er hatte? Er hatte meinen Eimer mit Melasse. Und wisst ihr, ich mag Pfannkuchen. Ich weiß, dass viele meiner Mitbürger den gleichen Appetit haben. Außerdem weiß ich, dass ich nicht an das Besprengen glaube. Ich mag es, sie richtig zu tränken. Ich gieße gerne kräftig nach, wisst ihr, und gebe viel Melasse dazu. Das letzte Mal, als ich hier im Ramada gegessen habe, gab es neulich ein feines Frühstück. Es gab gute Flapjacks. In den Südstaaten nennen wir sie Flapjacks. Aber ihr, wenn wir sie morgen essen, sagt dem Kellner bitte, dass er noch ein bisschen mehr Melasse mitbringen soll, wenn ich bitten darf. Das war nicht genug. Ich musste noch Zucker drüber streuen, wisst ihr, um sie zu komplettieren. Aber dieser kleine Bär, der kleine Kerl, hatte seine Pfote und öffnete den Eimer. Er hatte seinen... Sie lieben Süßigkeiten, wisst ihr, und er steckte seine kleine Pfote in diesen Melasseeimer. Er wusste nicht, wie man es mit den Händen frisst, also hat er sie einfach eingeschmiert und abgeleckt, wisst ihr? Dann schmierte und leckte er, nachdem er den Eimer voll geschmiert hatte. Ich sagte, raus da! Ich brüllte ihn immer wieder an. Er hat sich nicht einmal umgedreht. Nachdem er den Eimer vollgesaugt hatte, drehte er sich um und sah mich an und er bekam seine Augen nicht auf, wisst ihr? Von den Ohren bis hinunter zum Bauch war er voller Melasse. Ich dachte, das ist richtig, es gibt keine Verurteilung. Das ist ja wie in einer guten alten Pfingstversammlung. Wenn man seine Hand bis zu den Ellbogen in den Melasse- oder Honigeimer steckt und einfach nur schreit und Gott lobt, ist es egal, was passiert. Seht ihr? Aber wisst ihr, das Seltsame war, nachdem er es überstanden hatte und die anderen da draußen standen und ihn ausschimpften, hatten die anderen Gemeinschaft mit ihm. Sie leckten ihn alle ab. Die Natur hält einige seltsame Dinge bereit. Nicht wahr, Bruder? Alle lecken. Die Leute, die nicht an diesem Treffen teilgenommen haben, können einfach deine Melasse lecken, wenn es vorbei ist. In Ordnung. Wir sind dankbar für diese netten Brüder und für diese netten Leute und sie. Ich glaube, dass alles gut ausgegangen ist. Und wir werden auf keinen Fall eine Sache, die wir nicht zulassen, ist die Finanzierung. Jede Belastung der Finanzen. Ein Bruder sagte mir draußen, dass sie alles haben bis auf $100. Ich gab ihnen einen Scheck. Ich sagte, vergiss es. Seht ihr, ich werde es selbst bezahlen. Und dann haben wir, alles ist gut und schön. Und wir wollen, wenn jemand von den Mitarbeitern des Ramada Inn heute Abend hier ist, möchte ich mich bei diesen bedanken. Denn sie haben uns das Gebäude gespendet. Ich glaube, und ich wusste es nur, weil Bruder Toni mir davon erzählt hat. Ich glaube, wenn jemand in der Stadt ist und ein Motel sucht, könnte ich sicher Werbung machen und sagen, dass das Ramada eine gute Adresse ist. Wenn die Leute so viel Rücksicht auf uns und unsere Religion und unseren Christus nehmen, sollten wir uns trauen, etwas Gutes über sie zu sagen und es möglichst allen zu erzählen. So ist es richtig. Möge der Herr diese Einrichtung segnen. Wir sind immer in ihre Häuser gegangen, egal wo wir im Lande waren. Wir waren immer sehr höflich. Und die Businessmen nutzen ihre Hallen in Phoenix und überall, wo sie können, für Treffen und Versammlungen. Und ich sage euch, meine Herren, wenn ihr hier seid, dann segne euch der Allmächtige reichlich. Und am Ende des Weges bete ich dafür, dass Gott seine Türen öffnet und euch dann in sein großes Reich aufnimmt. Und dann ist da noch eine Sache. Ich habe hier einen Haufen Notizen geschrieben und einige Texte, die ich in ein paar Minuten verwenden möchte. Aber noch etwas anderes. Ihr Menschen hier in Tucson habt großes Glück. Man hat mir immer gesagt, dass Tucson dem Totenreich am nächsten ist, weil es dort so heiß ist. Aber ich sage euch, ich genieße das hier wirklich. Wenn es bei mir zu Hause so heiß wäre, könntest du nicht mal mit einem Anzug und eingeschalteter Klimaanlage dort stehen. Es wäre, du würdest nur schwitzen. Nun, ich habe schon ziemlich hart gearbeitet und bin noch nie ins Schwitzen gekommen. Nun, das gefällt mir. Warum fährst du im Sommer in den Osten? Hier ist ein Ort, an dem man kommen kann. Hier ist es schön. Es ist auf jeden Fall viel besser als unser Sumpf da hinten. Also mir gefällt es hier und ich hoffe, der liebe Gott lässt mich zurückkommen und irgendwo hierher ziehen und bleiben. Und ich mag diesen Ort wirklich. Und eines der großartigen Dinge, die Ereignisse, eines der großartigsten Merkmale dieses Ortes sind natürlich die Menschen, die diesen Ort ausmachen. Ich, selbst in euren Läden und in einer Touristenstadt bin ich, seit ich in Tucson bin, von den nettesten Leuten behandelt worden, die ich je kennengelernt habe. Und dann, als ich hierher kam, habe ich mein Radio eingeschaltet und einen Sender gefunden, der ständig nur christliche Musik sendet. Es ist der Sender KAIR. Und ich habe erst heute erfahren, dass ihr Hauptsitz hier im Ramada ist. Weißt du, was ich getan habe? Wenn einige der Mitarbeiter von KAIR hier sind, dann ist das ein Wunder. Ich habe mir ein Radio gekauft, um es immer eingeschaltet zu lassen, damit meine Kinder und mein Zuhause das Richtige hören können. Denn bei den meisten Sendern, die man einschaltet, läuft immer dieser Boogie-Woogie oder was auch immer das ist und Rock'n'Roll und der andere Unsinn, den es heute gibt. Und man hört die Sache nicht. Und ich finde, ihr Christen solltet alles tun, um den Sender zu erhalten. Das ist richtig. Und schaltet ihn zu Hause ein, damit eure Kinder das Richtige hören können. Nun werdet ihr alles Mögliche hören. Natürlich, es ist eine interdenominationale Angelegenheit. Und jede Art von Predigt oder irgendeine, du magst mit einigen Brüdern nicht einverstanden sein mit ihrem Programm, wenn wir uns heute Abend zum Essen hinsetzen und alle Kuchen essen, nämlich vielleicht Kirschkuchen und du Apfelkuchen, aber wir essen doch alle Kuchen, oder etwa nicht? Ja, das stimmt. Also sind sie einfach Brüder und sie haben das Recht zu sagen, was sie denken. Also lasst einfach euer Radio an, hört euch die schöne Musik an und ich glaube, ich weiß, das zu schätzen. Ich wünschte, ich könnte KAIR mit nach Hause nehmen und es irgendwo in Louisville aufstellen. Einen Sender wie diesen, der ständig christliche Musik sendet, das gefällt mir. Der Herr segne diesen Sender, KAIR. Und dann gibt es da noch einen anderen Sender. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber er hat auch sehr viel religiöse Musik. Ich hoffe, ich bringe den Mann nicht in Verlegenheit, wenn ich sage, dass ich Bruder Gilmore die ganze Zeit höre. Er ist ab und zu auf diesem Sender. Ich habe nur vergessen, welcher Sender es ist. Aber sie haben auch KAIF? Ein Bruder sagt, nein, KFIF, KFIF. Das ist auch ein guter Sender. Wir schätzen ihn auch sehr. Wisst ihr, es ist wie das alte Sprichwort, wenn wir unser Segen zählen und uns umsehen, ist es überraschend, wie viele gute Menschen es noch auf der Welt gibt und wie viele schöne Dinge wir noch haben. Der Herr sei gepriesen. Ich bin froh, ein Amerikaner zu sein. Ich bin froh, dass ich als Missionar aus einem anderen Land nach Hause komme und so weiter. Oh, es tut mir im Herzen weh, wenn ich sehe, wie luxuriös wir leben und der Rest der Welt hungert. Und die schönen Orte zu sehen, eine große, schöne Gemeinde an jeder Ecke und diese armen Menschen dort drüben. Und viele von ihnen haben noch nie den Namen Jesus Christus gehört. Ich hatte kleine, schwarze Jungs, die zu Tausenden dastanden, denen die Tränen über die Wangen liefen, die nicht einmal einen Fadenkleidung trugen, die nicht wussten, welche Hand rechts und welche links ist, die den ganzen Tag und die ganze Nacht dort saßen und mir zuhörten, wie ich über den Herrn Jesus sprach. Sie haben es noch nie gehört. Sag ihnen, dass es jemanden gibt, der sie liebt. Oh mei, das ist es, was sie hören wollen. Etwas, das jemand, der sie liebt. Wer will nicht geliebt werden? Wir alle wollen das. Wir alle brauchen es. Und der Weg, es zu bekommen, ist, jemand anderen zu lieben. Dann wirst du liebenswert sein. Gott segne euch alle. Ich hoffe, wir sehen uns morgen früh beim Frühstück, wer kann. Und ich denke, Sie werden die Eintrittskarten auch morgen früh im Büro verkaufen. Und wenn ihr zum Frühstück kommt, bin ich mir sicher, dass wir ein bisschen mehr Melasse bekommen, wenn es Pfannkuchen gibt. Und dann, und vielleicht brauchen manche nicht immer so viel, wisst ihr, und als ich, einmal predigte ich in einer Missionsbaptistengemeinde in Georgia. Es war eine, ich predigte mitten in der Nacht und hatte einen großen Altarruf. Es war spät und ich schlief auf einer Veranda und der Wind wehte herein, eine alte, überdachte Veranda und ich war müde. Sie standen um 4 Uhr auf da unten und dann kam die alte, farbige Frau heraus. Sie rief mich 3 oder 4 Mal und ich werde es nie vergessen. Sie sagte, Parson, das bedeutet Prediger da unten. Parson sagte, Schatz, warum kommst du nicht hoch? Sie sagte, ich habe deine Pfannkuchen schon 4 Mal gebacken. Gott segne ihr altes Herz. Sie war damals ungefähr 70. Ich schätze, sie ist jetzt in die Herrlichkeit gegangen und ruht sich aus. Ich habe deine Pfannkuchen heute Morgen schon 4 Mal gebacken. Liebt ihr alle den Herrn? Die Versammlung sagt Amen. Ich bin froh. Bist du nicht froh zu wissen, dass du einfach frei sein kannst und dich glücklich fühlst und nicht verdammt wirst? Und ich möchte diesem kleinen Quartett hier danken, dass sie hier geblieben sind. Ich weiß, dass sie an anderen Orten eingeplant waren. Und sie sagten, ich will euch zuhören bei euren Aufnahmen. Ich habe ein paar davon und die Kassetten sind so gut und ich finde, ihr seid sehr gut. Und dieses kleine Mädchen hier, my oh my, sie ist zum Teil eine Spottdrossel. Sie kann wirklich gut singen und die kleinen Jungs auch. Und ich habe dem kleinen Kerl gesagt, der kleine Kerl trägt eine Brille. Neulich habe ich ihn getroffen und gesagt, Junge, du wirst eines Tages ein Bassist sein. Er lachte und schaute über die Brille. Ich sagte, du hast dich schon gewundert, warum ich das gesagt habe. Ich sagte, jetzt klingst du wie eine Hummel in einem Krug. Und das hat ihm Spaß gemacht. Und sie sind gute Menschen. Der Herr segne euch. Ich glaube, ich habe die Mutter richtig verstanden, als ich das sagte. Nun gut, neulich hatte ich eine andere Dame. Und ich vermute, dass dies hier irgendwie der Vater ist. Jemand hat hier auf den Vater gezeigt. Ja, in Ordnung. Der Herr segne ihn. Und ich hoffe, dass sich unsere Wege irgendwann im Leben wieder kreuzen. Wenn nicht, werden wir die Pforte dort an diesem Morgen erreichen. Das ist gut so. Also, nachdem wir uns auf diese Weise ausgedrückt haben, glaube ich, dass das Fröhlichsein zu den Christen gehört. Ich war noch nie traurig, dass ich ein Christ bin. Ich bin immer froh, dass ich ein Christ bin. Und seit 35 Jahren, seit Jesus Christus in mein Herz gekommen ist, läuten in meinem Herzen die Freudenglocken. Ich habe es nie in Worte fassen können. Es ist eine unaussprechliche Freude voller Herrlichkeit. Aber jetzt, wo wir uns dem Worte Gottes nähern, lasst uns unser kleines Lachen beiseite legen und einen Moment in das Wort Gottes schauen. Herr Jesus, hilf du uns jetzt, wenn wir das Wort lesen. Und möge der große Heilige Geist, der als unser Lehrer gesandt wurde, um uns zu erziehen und uns die Dinge und den Weg Gottes zu lehren, jetzt kommen und das Wort nehmen und es in jedes Herz bringen, so wie wir es brauchen. In Jesu Namen, so beten wir. Amen. Wenn ihr euch nun der Bibelstelle zuwenden wollt, die ich vorlesen möchte, findet ihr sie in Matthäus Kapitel 14. Wir beginnen mit dem 22. Vers. Und alsbald forderte Jesus seine Jünger auf, in ein Schiff zu steigen und vor ihm herzufahren an das jenseitige Ufer, während er die Volksmenge wegschickte. Und als er die Scharen weggeschickt hatte, ging er auf einen einsamen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber befand sich mitten auf dem Meer und wurde von den Wellen aufgewühlt, denn die Winde waren unbeständig. Und in der 4. Nachtwache ging Jesus zu ihnen und wandelte auf dem Wasser, oder bitte um Verzeihung, auf dem Meer wandelt. Und als die Jünger ihn auf dem Meer wandeln sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Geist, und sie schrien vor Furcht. Aber Jesus aber redete alsbald zu ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Nun, wenn ich dies hier einen Text nennen würde und ich versuche, die kleine Botschaft einfach und dramatisch zu halten, damit die kleinen Leute sich daran erfreuen können. Und das hier würde ich einen Text nennen. Fürchtet euch nicht. Drei Worte. Ich benutze sie sehr oft. Glaubst du das? Und komm sie den Mann. Und das sind kleine Drei-Wort-Texte. Und jetzt möchte ich sie für einen Text verwenden. Fürchtet euch nicht. Und als Thema nehme ich das hier, eine Zeugenversammlung auf dem Meer. Es muss ziemlich spät am Nachmittag gewesen sein. Die Sonne war gerade untergegangen, die Dämmerung setzte ein und alle waren müde und erschöpft. Es war ein toller Tag für die Gruppe. Der große, muskulöse, glatzköpfige Fischer schob das Boot in den See Genezareth hinaus. Als er den Bug endlich zum Schwimmen brachte, kletterte er an Bord und ließ sich neben seinem Bruder Andreas nieder. In der Bibel wird es ein Schiff genannt. Nun ist ein Schiff nicht das, was wir heute ein Schiff nennen. Die Schiffe wurden damals meist mit einem Ruder angetrieben. Und sie hatte die Bordwände waren hoch, denn auf dem Meer gab es oft große Wellen und sie mussten hohe Seitenwände haben. Normalerweise standen zwei Männer pro Ruder auf der einen Seite des Schiffes und einer auf der anderen und manchmal zogen sechs oder acht Männer ein Schiff. Sie waren Berufsfischer in Galiläa und das tun sie auch heute noch. Es hat sich seit damals kein bisschen verändert. Sie fischen immer noch auf dieselbe Art und Weise, haben dieselben Netze und alles. Und als sie das Schiff wendeten und losfuhren, war das Ufer voller Menschen. Sie machten ein paar Ruderschläge und winkten ihnen zum Abschied zu. Und alle sagten, kommt zurück und besucht uns wieder, bringt auf jeden Fall euren Meister mit, wenn ihr uns wieder besucht. Sie waren auf dem Weg über den See und es war eine recht kurze Strecke und sie mussten sich ganz schön anstrengen, um in der Nacht dorthin zu kommen. Ich kann mir also vorstellen, wie sie sich fühlten. Es war ein toller Tag gewesen, sie hatten große Dinge gesehen, viele waren gerettet worden und hatten an den Herrn Jesus geglaubt und sie hatten einen sehr harten Tag hinter sich, weil sie die Menschen von ihrem Meister fernhalten mussten, damit er ihnen predigen konnte, um den Verlorenen das Leben zu bringen. Und sie waren müde und erschöpft, aber dennoch verließen sie ihre Freunde. Es hat etwas, Freunde zu verlassen, wenn man sich von ihnen verabschieden muss. Das ist eine furchtbare Sache und ich kann die Last, die sie hatten, nachempfinden, weil ich weiß, wie es mir geht. Wenn du eine Gruppe von Menschen kennengelernt hast, dann beginnen sie festzustellen, dass du nicht irgendein Supermensch bist, sondern ein Bruder. Und sie fangen an, alles beginnt sich gut anzufühlen und dann musst du sagen, auf Wiedersehen, ich werde euch irgendwann wiedersehen. Ich hoffe es. Das ist schwer zu tun. Ich warte auf die Zeit, in der wir uns auf der anderen Seite treffen, wo wir uns niemals verabschieden werden. Und einige meiner wertvollen alten Brüder hier und Jagdpartner, ich werde euch auf den Großwildpfaden irgendwo drüben treffen, wo sie nie enden. Ich werde dich dort unten an der Straße suchen, wenn ich dich nicht wiedersehe, bevor wir genommen werden. Und wie sie dann winken. Sie zogen ein paar Bahnen und winkten dann wieder. Und schließlich, als sich die See beruhigte, gerade als die Sonne unterging, schob sich das kleine Boot mit der Kraft der Ruder hinüber. Sie machten ein paar Ruderschläge, winkten und verabschiedeten sich. Und dann, wenn jemand einen anderen erkannte, winkten sie ihm zum Abschied zu. So musste sich das Schiff draußen auf dem Wasser bewegt haben. Und schließlich wurde das letzte Lebewohl gesagt, soweit man es hören konnte. Und es muss ein langes Schweigen gewesen sein. Niemand sagte etwas, denn sie mussten das kleine Schiff weiterschieben. Und sie haben so eine Art Rhythmus, wie sie diese Schiffe miteinander rudern, weil man es sonst drehen würde. Und so ruderten sie im Rhythmus und wurden vielleicht ziemlich müde. Es muss der junge Johannes gewesen sein, der als erster aufgab und sich Luft verschaffen wollte, wie wir es nennen. Er war noch jung und zart und er war nicht so stark wie die alten, kräftigen Fischer, die auf dem Meer und in den Stürmen die Boote gezogen hatten. Und er muss als erster müde geworden sein. Da muss er gesagt haben, ach Brüder, lasst uns einen Moment ausruhen. Und als er anhielt und sein schwarzes Haar aus den Augen strich, Während das kleine Schiff durch das Wasser fuhr, höre ich ihn sagen, ich würde gerne Zeugnis ablegen. Ich mag das. Ich mag ein gutes Zeugnis treffen, wenn es etwas gibt, über das du aussagen kannst. Wenn du nichts hast und einfach nur aufstehst und dasselbe sagst, was du am Abend zuvor und am letzten Jahr gesagt hast, wird das ermüdend. Aber wenn du ein wirklich frisches Zeugnis hast, das du nicht länger zurückhalten kannst, weil der Herr etwas für dich getan hat und du es einfach loswerden musst, dann gefällt mir das. Bei uns zu Hause nannten wir das ein Popcorn-Zeugnis. Und wer weiß schon, was Popcorn ist? Ich will es euch sagen, was es macht. Du nimmst ein kleines gelbes Körnchen, legst es auf einen heißen Herd, es springt gelb in die Luft, wird weiß und kommt doppelt so groß und halb so leicht oder halb so schwer wieder zurück, wie es war. Das ist ein Zeugnis, siehst du? Das ist es, was ein Zeugnis tut. Du bist ein bisschen gelb, hast Angst, irgendetwas zu tun und dann das Erste, was du weißt, ist, dass die Kraft und das Feuer des Heiligen Geistes dich trifft und du verwandelst dich vom Gelben ins Weiße und du fühlst dich so leicht, dass du einfach, du bist nicht mehr mit der Erde verankert. Deshalb mag ich das Popcorn-Zeugnis. Es muss der kleine Johannes gewesen sein, der eines geben wollte. Er richtete sie im Boot auf und sagte, nun, ich möchte zuerst Zeugnis ablegen und das sagen, während wir uns ausruhen. Ich bin vollkommen zufrieden und überzeugt, meine Brüder. Heute ist mir klar geworden, dass wir nicht irgendwelchem Fanatiker folgen, wie uns der Rest der Welt weismachen will, dass wir es sind. Wir folgen dem, von dem die Heilige Schrift spricht. Das hat sich heute bestätigt. Ich möchte mein Zeugnis geben. Ich bin drüben am Jordan geboren und aufgewachsen. Ich weiß noch, wie ich vor vielen Jahren am Ufer des Jordans lebte, ganz in der Nähe der Furt, die Israel mit dem mächtigen Krieger Josua überquerte. Er nahm die Bundeslade und der Heilige Geist öffnete den See, den Jordan, und sie überquerten ihn, unser ganzes Volk, auf trockenem Land. Wenn wir in dieses Land kommen, ich erinnere mich, wie ich im Frühling rausging und kleine Blumen am Ufer des Jordans pflückte. Und am Nachmittag, ich höre noch, wie meine Mutter mich ruft und sagt, komm jetzt rein, Johannes. Und du musst ins Bett gehen. Du musst deinen Mittagsschlaf machen. Kleine Jungs müssen ihren Mittagsschlaf machen. Und sie setzte sich auf die Veranda und wiegte mich in ihren Armen. Ich kann ihr hübsches Gesicht noch sehen, wie ihre großen, hübschen, jüdisch-braunen Augen auf mich herabblickten und sie erzählte mir biblische Geschichten. Und weißt du, es ist zu schade, dass unsere Mütter sich heute nicht lange genug aus der Kneipe und von den Orten fernhalten können, an dem sie nicht sein sollten, um ihre Kinder wieder zu wiegen und ihnen biblische Geschichten zu erzählen. Das ist das Problem mit unserer heutigen Nation. Fast jedes Kind auf der Straße kann dir mehr über Davy Crockett erzählen als über Jesus Christus. Das ist richtig. Und wie die Geschäftswelt das aufgreift. Und mei, erziehe ein Kind so, wie es gehen soll. Es ist wahr. Nun, und sie, sagte, erzählte mir immer Geschichten. Und eine der Geschichten, die mir am besten gefiel, war außerdem der kleine Junge, den der große Prophet Elia von den Toten auferweckte. Ich mochte diese Geschichte und fragte mich, was für ein Mann Elia wohl gewesen sein muss. Und sie sagte dann zu mir, weißt du was, Johannes, derselbe große Elia und Elisa gingen Arm in Arm die Straße hinunter, die zum Fluss führt. Stell dir vor, es ist noch nicht lange her, dass sie das getan haben. Die beiden großen Propheten gingen zum Fluss hinunter und der Fluss öffnete sich. Sie kamen direkt an Jericho vorbei. Nun, aber die wichtigste Geschichte, die sie mir immer erzählt hat, die sie mir jeden Tag erzählen soll, ist die, wie Gott unser Volk aus der Knechtschaft in Ägypten, wo sie Sklaven waren, in die Wüste brachte und sie dort 40 Jahre lang behielt und sie aus dem Himmel ernährte. Jeden Abend erzählte sie mir, dass sie am Morgen, nachdem Israel sich ins Bett gelegt hatte und schlief, loszogen, als ob sie mich ins Bett bringen wollt. Und weißt du was? Sie sagten, dass Jehova Gott herabkam und am nächsten Morgen überall auf dem Boden Brot lag. Das würde sie den ganzen Tag über versorgen. Und ich sagte immer zu Mama, Mama, hat Gott da oben einen besonderen Chor von Engeln, der nachts arbeitet und hat große Öfen im ganzen Himmel. Und er sagt, beeilt euch, die Kinder haben Hunger und backt das Brot. dann holt eine andere Gruppe von Engeln das Brot herunter und verteilt es auf der Erde? Sie sah mich an und sagte, nein, Johannes Schatz, du bist doch nur ein kleiner Junge. Du verstehst das nicht. Unser großer Jehova ist ein Schöpfer. Er muss keine besonderen Engel haben, um Brot zu backen. Er braucht keine Öfen im Himmel. Er spricht einfach das Wort und das Brot fällt auf den Boden. Er ist der Schöpfer. Und ich konnte nicht verstehen, wie das sein konnte. Aber die Geschichte blieb irgendwie immer an mir hängen. Und ich habe unseren Herrn bei vielen Dingen beobachtet, bei der Heilung von Kranken und so weiter. Aber heute, Brüder, als ich ihn sah, wie er die 5 Kekse und die 2 Fische von dem kleinen Jungen aufhob, der zu Mittag aß und die Schule schwänzte, als ich ihn sah, wie er sie nahm und sagte, die Leute sollen sich in 50ern niederlassen, sobald ich meine 50 hingelegt hatte, kletterte ich auf den Felsen, um zu sehen, was er tun würde. Er nahm das Stück Brot, riss die Hälfte davon ab, gab sie auf den Teller. Als er seine Hand wieder zurücknahm, war dann noch ein halber Laib gebrochenes Brot, gebackenes Brot. Es gibt also eine Verbindung zwischen ihm und Jehova, denn er schuf das Brot und den Fisch direkt vor meinen Augen. Kein anderer als Jehova konnte das tun. Und das ist derselbe Gott, von dem mir meine Mutter damals in der Wüste erzählt hat, der das Brot aus dem Himmel herabgebracht hatte. Wir haben heute mit eigenen Augen gesehen, wie er vor unseren Augen Brot geschaffen hat. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, was für ein Atom er losgelassen haben muss? Woher kam das Mehl? Nicht nur Mehl, sondern es war bereits zu einem Laib gebacken und fertig zum Essen. Er hatte Fisch. Er hatte den Fisch zuerst selbst gezüchtet. Aber jetzt bricht er den Fisch in 2 Hälften, sodass ein anderer Fisch entstehen kann. Aber der Fisch, der da kommt, ist bereits gekocht und gebacken und auch gewachsen. Was hat er getan? Oh, er ist Gott. Er muss es nur sagen. Mehr muss er nicht tun. Er ist. Er ist. Der kleine Junge hatte nicht viel in seinen Händen, aber als er das, was er hatte, in die Hände von Jesus legte, wurden Tausende davon satt. Und vielleicht war das bisschen Glaube. Ihr sagt, ich wünschte, ich hätte einen großen Glauben, aber der kleine Glaube, den ihr habt genug Glauben, um in die Versammlung zu kommen. Und wenn ihr so viel Glauben habt, warum gebt ihr ihn nicht einfach in die Hände von Jesus und es wird Tausende ernähren? Wenn ihr... Es ist nicht viel in euren Händen, aber wenn ihr euren Glauben in seine Hände gebt, dann wird es Wunder bewirken, wenn ihr ihn in seine Hände gebt. Beachtet, und Johannes war ganz aufgeregt. Ich höre Andreas sagen, warte doch mal, mein Sohn, bring das Boot nicht so ins Wanken, lass dir Zeit, sei nicht so aufgeregt. Weißt du, schließlich sind wir hier draußen auf dem Meer. Mein Herz ist so aufgeregt, sagte er, zu sehen und zu wissen, dass Gott sich uns hier offenbart hat als ein Mensch, den wir anfassen können. Er ist der, kein Wunder, denn der Prophet sagte, dass er Emmanuel sein würde, dass Gott hier in ihm vertreten sein würde. Und wir sehen, wie er die gleichen Werke tut, die der Vater getan hat. Kein Wunder, dass er zu den Pharisäern sagen konnte, wer kann mich der Sünde verdammen? Wer kann mich anklagen, wenn ich alles tue, was die Bibel sagt, wenn ich es nicht getan habe? Ihr wisst, dass Sünde Unglaube ist. Ihr wisst es. Wusstet ihr, dass Lüge keine Sünde ist? Ehebruch zu begehen ist keine Sünde. Whisky zu trinken, Zigaretten zu rauchen, zu fluchen, den Namen des Herrn zu benutzen, das ist keine Sünde. Das sind die Eigenschaften des Unglaubens. Ihr tut das, weil ihr nicht gläubig seid. Es gibt nur eine Sünde. Das habe ich eines Abends in einer methodistischen Gemeinde gesagt. Und eine alte Schwester stand da mit hochgeschlagenem Kragen und sagte, Reverend Brennan, bitte sage mir, was ist Sünde? Ich sagte, Unglaube, das ist richtig. Ihr tut das, weil ihr ungläubig seid. Wenn ihr das tut, seid ihr immer noch ungläubig. Das ist richtig. Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder seid ihr gläubig oder ihr seid nicht gläubig. Die Bibel sagt so, wer nicht glaubt, ist schon verdammt. Seht ihr, die Sünde ist also das Einzige, was der Unglaube mit sich bringt. Und Jesus sagte, wer kann mich des Unglaubens anklagen? Und wenn ich die Werke meines Vaters nicht tue, dann glaubt mir nicht. Wenn ich aber die Werke tue und ihr mir trotzdem nicht glaubt, dann glaubt den Werken, die ich tue. Ihr seht also, dass er hier das Gleiche tat wie Gott. Nun möchte ich euch fragen, Brüder, wenn das Leben Jesu Christi in der Gemeinde ist, dann sollte die Versammlung dasselbe tun, was er getan hat, weil dasselbe Leben in ihr ist. Wenn hier ein Pfirsichbaum steht und ich nehme das ganze Pfirsichleben heraus und setze das Apfelleben hinein, was für eine Frucht wird er dann tragen? Äpfel, das ist die Art von Leben, die in ihm steckt. Nun, wenn das Leben, das in Christus war, in uns ist, wird es die gleichen Früchte tragen wie er. Das muss es auch. Und was für ein Durcheinander die Leute heute haben, die denken, dass das Christentum eine der weichsten Sachen ist. Alles, was sie tun, ist ihren Namen in ein Buch eintragen und sich von jemandem besprengen lassen oder etwas anderes und dem Prediger die rechte Hand der Gemeinschaft zu geben. Und das ist schon alles. Geht raus. Das ist kein Christentum. Christentum ist Selbstverleugnung. Nimm täglich dein Kreuz auf dich. Folge ihm nach. Sterbt ab von den Dingen dieser Welt. Wenn alle Verurteilung weg ist, so gibt es nun keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wie kommt man in ihn? Indem man sich anschließt? Nein. Durch Händeschütteln? Nein. Durch eine Vereinigung? Durch Erziehung? Durch einen Geist sind wir alle zu einem Leib getauft. Durch die Taufe im Heiligen Geist sind wir in Christus. Und es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Amen. Oh, das würde jeden zum Schreien bringen. Amen. Darin zu sein, das ist jedenfalls das Gute daran. In Ordnung. Nun erfahren wir, dass der Nächste, der aufstand, um Zeugnis abzulegen, Petrus gewesen sein muss. Ich höre ihn sagen, kann ich als Nächster mein Zeugnis ablegen? Wenn ihr etwas zu bezeugen habt, müsst ihr fast um Erlaubnis bitten, denn es geht wirklich los. Und dieses Zeugnistreffen war in vollem Gange. Das alte Boot schaukelte und die Brüder klopften sich die Füße und hatten eine tolle Zeit da draußen. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Wärt ihr nicht auch gerne da draußen gewesen und hättet euch das Zeugnis angehört? Der kleine Johannes musste sich setzen, er hatte schon alles gesagt, was er sagen konnte. Simon erhob sich. Er sagte, wisst ihr, als Andreas anfing, zu dem Mann hinunterzugehen, den das Land für einen wilden Mann hielt, den Johannes, hielt die Versammlung ihn für einen Mann, der auf die schiefe Bahn geraten war. Immerhin war sein Vater ein Priester. Und er, weißt du, bei uns ist es üblich, dass der Sohn das tut, was der Vater getan hat. Aber wisst ihr, seine Arbeit war so großartig, anstatt in die großen Schulen zu gehen und sich dort zu vertreiben, seine Aufgabe war zu groß. Gott nahm ihn mit in die Wüste, als er 9 Jahre alt war. Und mit 30 Jahren zeigte er sich wieder, denn seine Mission war es, den Messias vorzustellen. Und der Messias sollte ein Zeichen haben und er musste wissen, was dieses Zeichen war. Hätte man ihm etwas von dieser konfessionellen Spritze eingeflößt, hätte ein großer Bischof oder ein großer Hohepriester gesagt, Johannes, wir wissen, dass du den Messias vorstellen sollst, wie es der Engel gesagt hat, und du sollst ihn vorstellen. Meinst du nicht, dass Bruder So hier genau der Richtige ist? Er hätte vielleicht nachgeben können, aber er trennte sich von allem, damit er einfach zuhören und sehen konnte, was Gott dazu sagte. Und ich denke, das ist eine gute Lektion für uns heute Abend, wenn wir uns von all diesem von Menschen gemachten Dogmen und Glaubensbekenntnissen trennen und in der Bibel nachsehen, was Gott dazu sagt. Er sollte wissen, was richtig ist. Es ist sein Wort, sein Buch. Das ist der Grund, warum ich das ganze Evangelium mag. Nicht nur die Hälfte, sondern das ganze Evangelium. Und dann sagte er, als erstes kam Andreas herein und erzählte, dass der Prediger sagte, er habe den Messias über einem Menschen gesehen. Es war ein Licht wie eine Taube, die herunterkam und der Prediger hat es gesehen. Und es waren viele da, aber außer dem Prediger hat es niemand gesehen. Also konnte ich das kaum glauben. Ich habe alles Mögliche gehört, also habe ich es einfach vergessen, versteht ihr? Eines Abends kam er zu mir und sagte, du solltest einfach mal runtergehen und ihm zuhören. Er wird am nächsten Morgen hier unten am Ufer sein und du solltest runtergehen. Nun, ich dachte, armer alter Andreas, er und ich haben dieses Boot lange Zeit gezogen. Und ich erinnere mich, dass ich eines Tages ein Gespräch mit meinem Vater hatte. Und er war ein guter alter Pharisäer. Er lebte in der Gemeinde, eine Säule in ihr. Und seine grauen Haare, eines Abends nach dem Fischen, wir waren arm. Wir mussten so sparsam leben, wie wir konnten. Als Mutter und Vater noch lebten, versammelten sie uns oft morgens um sich, bevor wir unsere Netze ins Wasser warfen. Wir waren verschuldet und brauchten ein paar Fische und wir beteten zu Jehova, dass unsere Netze an diesem Tag gefüllt würden. Und Papa freute sich, wenn wir einen großen Fisch fingen und zum Ufer gingen, um uns dort niederzulassen und Gott dafür zu danken, dass er uns an diesem Tag einen Fisch geschenkt hatte. So konnten wir unsere Schulden bezahlen, hatten etwas zu essen für die Nacht und konnten den nächsten Morgen erwarten. Und eines Tages, als wir mit dem Danken fertig waren, setzte sich Papa auf die Bordwand des Bootes. Er rief mich zu sich und sagte, Simon, ich habe mich mein ganzes Leben lang danach gesehnt, den Tag zu erleben, an dem ich den Messias sehen werde. Und er ist uns schon seit vielen Jahren verheißen. Unser ganzes Volk hat auf ihn gewartet. Moses sagte uns, dass er kommen würde. Alle Propheten haben von ihm gesprochen. Aber Simon, mein Sohn, wir haben seit Hunderten von Jahren keinen Propheten mehr unter uns gehabt. Und wenn die Gemeinde in einen kalten, formellen Zustand geraten ist, aber ich glaube, die Zeit ist bald reif, wenn du meinen grauen Haare siehst. Ich glaube nicht, dass ich das noch erleben werde. Ich bin jetzt alt. Aber Simon, bevor der Messias kommt, wird Satan erst viel Falsches aussenden und es werden falsche Messiasse kommen. Aber ich möchte, dass du dich immer daran erinnerst, Simon, dass du diese Schrift nie verlässt. Unserem Volk wird in der Bibel gesagt, das Wort des Herrn kommt zu einem Propheten, nur zu einem Propheten. Und dann muss dieser Prophet zuerst von Gott bestätigt werden. Er muss das Wort verkündigen und das Wort muss sich erfüllen, immer und immer wieder. Sie werden geboren. Sie sind nicht einfach nur jemand, dem jemand die Hände auflegt und ihn zu einem Propheten macht. Sie werden geboren. Man kann die Gabe der Prophezeiung bekommen, aber ein Prophet wird als Prophet geboren. Jeremia war einer. Gott sagte noch, bevor du im Mutterleib geformt wurdest, habe ich dich zum Propheten über die Völker bestimmt. Johannes der Täufer, 712 Jahre bevor er geboren wurde, sagte Jesaja, er ist die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Jesus Christus war der Sohn Gottes, bevor die Welt gegründet wurde. Er war der Same der Frau, welche der Schlange den Kopf zertreten sollte. Gewiss, Gott setzt diese Dinge, Gott hat in der Gemeinde Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten und Evangelisten eingesetzt. All diese Dinge hat Gott in die Gemeinde gesetzt. Dann gibt es 9 verschiedene Gaben, die in der Gemeinde wirken. Aber das sind Ämter, die in der Gemeinde ausgeübt werden. Und weißt du, er sagte zu mir, Sohn, wir sind Mose und seinem Gesetz gefolgt. Mose hat uns gesagt, dass dieser Messias, wenn er kommt, ein Prophet sein wird. Also dachte ich, ich gehe mal hin und schaue, wer dieser junge Mann ist, der da unten so viel Aufsehen erregt. Und er sagte, die Leute werden von ihm geheilt. Also dachte ich, ich gehe mal hin. Und eines Tages, als wir die Netze gewaschen und am Ufer ausgelegt hatten, kam er herunter, um zu predigen. Ich nahm mir ein Stück Holz und setzte mich auf ein Stück Treibholz am Ufer. Als er anfing zu sprechen, wusste ich, dass etwas an diesem Mann anders war, denn er sprach wie ein Mann, der wusste, wovon er sprach. Und als ich ihm nahe kam, sah er mir direkt ins Gesicht und sagte, dein Name ist Simon und du bist der Sohn des Jonas. Er sagte, das war genug für mich. Er erwies sich nicht nur als der Prophet, sondern er kannte mich auch, bevor er mich überhaupt gesehen hatte. Er kannte mich und er kannte auch meinen gottesfürchtigen alten Vater, der mir sagte, dass dies das Zeichen des Messias sein würde. Damit war die Sache für mich erledigt. Oh mein, wie sehr er sich auch aufregte. Und es muss Philippus gewesen sein, der aufsprang und sagte, lass mich das bezeugen. Warte einen Moment. Lass mich etwas sagen. Er sagte, Bruder Nathanael, werde nicht gleich rot. Er sagte, ich stand damals dort, Brüder, wenn ihr euch alle erinnert, und ich habe gesehen, wie das gemacht wurde. Und ich wusste, dass das das Zeichen des Messias war. Es war noch nicht allzu lange her, dass Philippus und ich das in der Schrift studiert hatten. Ich lief also um den Berg herum, etwa 15 Meilen, und fand Philippus unter dem Baum, der betete. Und ich sagte, Philippus, komm und sieh, wen wir gefunden haben, den Messias, von dem Mose gesprochen hat, Jesus von Nazareth, den Sohn Josefs. Und Nathanael, weißt du noch, was du gesagt hast? Ja, ich erinnere mich genau. Du sagtest, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und ich sagte, kommt und seht. Und als wir herumgingen, erinnerst du dich an unser Gespräch? Und ich habe dir erzählt, dass er Simon das gesagt hat und dir gesagt hat, dass er dir sagen könnte, wer du bist. Und du gingst dorthin und sagtest, das muss ich sehen, um es zu glauben. Und erinnerst du dich, wie du mit den Händen auf dem Rücken zu ihm gingst? Und weißt du, was passiert ist, als du in seine Gegenwart kamst? Ja, das weiß ich. Er sagte, siehe, ein Israelit, in dem keine Arglist ist. Und ich erinnere mich, wie dich das entmutigt hat. Und du sagtest, Rabbi, wann hast du mich je gekannt? Und jetzt bin ich hier. Ich wurde gerade erst zu diesem Treffen gebracht. Und woher kennst du mich? Du hast mich in deinem Leben noch nie gesehen. Wie solltest du mich je kennen? Er sagte, ich habe dich schon gesehen, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Baum lagst. Oh, ich weiß noch, was du gesagt hast. Du bist auf ihn zugelaufen und hast gesagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Es muss Andreas gewesen sein, der sagte, jetzt ist es an mir, Zeugnis abzulegen. Erinnert ihr euch an die Zeit, als wir dachten, wir würden nach Jericho gehen? Und wir wissen, wie der alte blinde Mann in Jericho an diesem Tag herauskam und war, wir konnten ihn nicht einmal schreien hören. Er brüllte und machte weiter. Und sein Glaube hielt unseren Herrn auf und er wurde wieder sehend. Wisst ihr noch, als wir in Samaria anhielten, um etwas zu essen zu besorgen und während wir weg waren, sie wollten, dass er mit uns hinuntergeht und etwas zu essen holt. Aber er wollte es nicht tun. Er wollte einfach nicht gehen. Er sagte, ich habe etwas zu essen, von dem ihr nichts wisst. Als wir zurückkamen, sahen wir ihn mit einer Frau sprechen, die einen schlechten Ruf hatte. Sie war gezeichnet und wir dachten, was macht unser Meister da oben am Brunnen und redet mit einer Frau mit schlechtem Ruf? Also schlichen wir uns hinter den Busch und lauschten, was sie sagten. Und er sagte zu ihr, Frau, bring mir etwas zu trinken. Und wir waren überrascht, dass unser Meister so mit einer Frau sprach. Seht ihr, sie hatten sich noch nicht vollständig bekehrt. Es gibt auch heute noch solche Leute, die denken, dass ein Christ nicht mit einem Betrunkenen oder einer Prostituierten reden sollte. Das ist die Person, mit der sie reden sollten. Das ist die Person, die sie ansprechen sollten. Das ist der Mann, der am Boden liegt. Das ist derjenige, den sie aufrichten sollten. Er ist derjenige, der Gott braucht. Wir hörten ihm also zu, und das Gespräch ging weiter. Schließlich sagte er zu ihr, geh, hol deinen Mann und komm her. Und sie sagte, ich habe keinen Mann. Und Andreas sagte, weißt du noch, wie wir uns alle ansahen? Meine Güte, einmal hat er sich doch geirrt. Irgendwo liegt ein Fehler vor, denn hier sagt er zu ihr, geh, hol deinen Mann. Und sie antwortet, ich habe keinen Mann. Und er sagte zu ihr, du hast die Wahrheit gesagt. Und dann waren wir alle überrascht. Was hätten wir jetzt sagen sollen? Jetzt hat er der Frau gesagt, dass sie einen Mann hat. Und sie dreht sich um und sagt, dass sie keinen Mann hat. Und hier ist unser Meister. Und hier ist das messianische Zeichen, nach dem wir Ausschau halten sollten. Und hier ist es fehlgeschlagen. Und wir waren erstaunt. Einer nach dem anderen, während wir schauten. Und dann sagte er, du hast die Wahrheit gesagt, denn du hast 5 Ehemänner. Und der, den du jetzt hast, mit dem du zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Und wisst ihr noch, wie die Frau ihn ansah und sagte, Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Als der große Weltkirchenrat das sah, sagten sie, dieser Mann ist ein Wahrsager, dieser Mann hat einen Teufel, er ist Beelzebub. Würdet ihr denken, dass die religiösen Führer angesichts der Zeit, in der das geschehen sollte und gemäß der Heiligen Schrift eine solche Vorstellung haben könnten? Aber sie taten es Und sie tun es immer noch. Sie sagen, das ist ein böser Geist, der den Menschen heimsucht. Das ist es, was er tut. Er ist einfach nur der Belzebub. Genau das ist es. Aber diese kleine Frau mit dem schlechten Ruf sagte, Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Woher wusste sie, dass er ein Prophet war? Weil er ihr sagte, dass etwas in ihrem Leben war. Sagte, du bist ein Prophet. Und sie sagte, wir Samariter wissen, dass der Messias diese Dinge tun wird, wenn er kommt. Er sagt uns alle Dinge. Und Jesus sah ihr ins Gesicht und sagte, ich bin es. Und damit war die Sache erledigt. Es gab keine Frage mehr. Das Zeichen war gegeben worden. Sie hatte es empfangen. Sie wusste es. Sie ließ ihren Wassertopf fallen und ging in die Stadt. Nun, nach der Überlieferung, und jeder, der schon mal gereist ist, weiß das. Das hätte sie nicht tun dürfen. Es ist unethisch, dass eine so berüchtigte Frau wie sie einen Mann auf der Straße etwas sagt. Nein, aber was? Sie hatte etwas gefunden. Sie war wie ein brennendes Haus an einem windigen Tag. Du könntest sie nicht auslöschen. Sie hatte etwas Echtes gefunden. Sie rannte durch die Straße und sagte, kommt, seht den Mann, der mir gesagt hat, was ich getan habe. Ist das nicht der Messias selbst? Amen. Gott schenke uns noch ein paar Bekehrte wie sie. Ihr wisst, dass wir nach einem Messias suchen, hat sie gesagt. Wir suchen nach ihm. Und da steht ein Mann am Brunnen, der mir erzählt hat, was ich getan habe. Ist das nicht genau das messianische Zeichen, nach dem wir suchen sollen? Und sie brachten ihn in die Stadt. Er hat es nie wieder getan. Aber die Bibel sagt, dass die Männer der Stadt aufgrund des Zeugnisses dieser Frau an ihn glaubten. Amen. Wie Gott Dinge tun kann. Sie glaubten es. Dieser Mann war noch nie zuvor in der Stadt gewesen und stand da und erzählte der Frau, dass sie 5 Ehemänner hatte. Und es war die Wahrheit. Und es war die Stunde und die Zeit. Und sie glaubten es. Warum können wir das nicht glauben? Warum kann Tucson es nicht glauben? Warum kann die Gemeinde es nicht glauben? Warum kann Amerika nicht daran glauben? Warum kann die Welt es nicht glauben? Die Heilige Schrift sagt, dass es zu dieser Zeit hier sein soll und hier ist es bei uns. Wisst ihr, ich fürchte, die Gemeinde hat ihre Seele durch zu viele alte Liebesgeschichten-Magazine gezogen, anstatt durch Gottes Wort. Das ist das Problem. Sie können dir mehr darüber erzählen, wer der nächste Filmstar ist, als über das Wirken des Heiligen Geistes. Amen. Ja, das ist richtig. Wenn wir mehr Zeit damit verbringen würden, Dienstag und Mittwochabend in die Gemeinde zu gehen, anstatt zu Hause zu bleiben, und wer liebt Susi oder so etwas zu schauen und der Gemeinde fern zu bleiben, wüssten wir mehr über unsere Bibel und wüssten, was wir in der heutigen Zeit haben sollten. Das stimmt. Ja, das ist richtig. Aber wisst ihr, wir sind davon weggekommen. Gott hat uns Gemeinden und gute Pastoren und geisterfüllte Menschen gegeben. Und wir haben einfach, wir sind in unseren Seelen so verkrustet, gemästet und gefüttert, dass wir uns nicht mehr darum scheren. Oh mein, wir brauchen ein Aufrütteln. Wir brauchen etwas, das mit uns geschieht. Vielleicht sind wir beschämt. Ich bin erst spät zu den Pfingstern gestoßen. Ich bin ein Spätgeborener. Aber ich erinnere mich, dass ich die Geschichte der Azusa Straße gelesen habe. Und ich erinnere mich, dass sie bei ihren großen Versammlungen die ganze Nacht gebetet haben. Und eure Väter, die alten Kämpfer in der Arbeit, beteten die ganze Nacht. Und sie haben tagelang gefastet und auf Gott gewartet, bis Gott geantwortet hat. Heute können wir keine 5 Minuten vor dem Altar bleiben. Irgendetwas stimmt nicht. Was ist los? Früher bin ich mit einem alten methodistischen Wanderprediger herumgezogen. Er hat immer ein kleines Lied für mich gesungen. Wir haben die Zäune heruntergelassen, wir haben die Zäune heruntergelassen, wir haben uns mit der Sünde eingelassen, wir haben die Zäune heruntergelassen, die Schafe sind raus, aber wie sind die Ziegen reingekommen? Wir haben die Zäune heruntergelassen. Genau das ist passiert. Wir haben einen Kompromiss geschlossen. Und davon müssen wir wegkommen. Der alten Azusa-Straße, der altmodischen Pfingstreligion, der hinterwäldlerischen, himmelblauen, waffenstarrenden, sündentötenden Religion. Bruder, sie haben nicht weiß gewaschen. Es hat weiß gewaschen. Es hat etwas mit den Menschen gemacht. Und heute, wo wir uns davon gelöst haben, werden wir locker. Wir werden wie der Rest der Welt. Das ist schade. Und heute wollen die meisten Menschen keinen Mann, der aufsteht und die Wahrheit sagt. Sie wollen einen kleinen Ricky mit einem Hollywood-Haarschnitt und Parfüm, der hierher kommt und über irgendeine Theologie spricht, die er auf einem Friedhof oder einem Seminar gelernt hat. Entschuldigt mich. Es ist alles derselbe Ort, die Heimat der Leichen. Und das finden wir überall. Sie wollen sowas wie das. Sie wollen nicht mehr das altmodische Evangelium, das in der Kraft und Demonstration des Heiligen Geistes verkündigt wird. Da stimmt etwas nicht. Wir brauchen ein Zeugnistreffen, eine große Sache, die passiert. Wir brauchen ein Gebetstreffen. Wir brauchen ein Eingraben, ein Zerreißen. Es ist wahr. Wir brauchen Christus wieder in unserer Mitte. Kennt die Bibel. Wir driften immer weiter ab. Wir müssen zum ursprünglichen Fundament zurückkehren, zu dem Felsen, aus dem wir gehauen wurden, und noch einmal von vorne anfangen. Diese kleine alte Frau wusste, wo sie stand. Es gab nichts, was sie aufhalten konnte. Jawohl, sie hatte das Zeugnis. Sie hatte es gesehen und war auf der Suche nach diesem. Und sie kannte die Schrift und wusste, dass es das war. Und sobald es geschah, blitzte es über ihren Weg. Ihre Augen flogen auf und sie wusste es. Nichts konnte sie aufhalten. Egal, ob es Tradition oder irgendetwas anderes ist, nichts wird sie aufhalten. Genau, sie würde es auf jeden Fall sagen. Oh mei, was für Leute wie sie. Gebt uns ein halbes Dutzend solcher Leute. Und ich sage euch, Tucson wird in ein paar Tagen ein anderer Ort sein. Jeder von euch wünscht sich das in seiner Gemeinde, oder? Wollt ihr das nicht auch? Die Versammlung sagt Amen. Jawohl. Oh mei, natürlich wollen wir das. Jemand, der brennt. Irgendwie haben wir uns dafür geschämt. Wir kamen an einen Punkt, an dem wir uns von dem altmodischen, geisterfüllten Leben entfernten, das uns wirklich reinhielt. Nun fing Andreas an, Zeugnis abzulegen und schon fing das Boot wieder an zu schaukeln. Aber sie fanden heraus, dass dieses Mal die Sonne untergegangen war. Wisst ihr, und wenn die Sonne untergeht, ist es Zeit, dass das Böse beginnt. Gewissermaßen. Ich habe vor kurzem einen Artikel in der Zeitschrift Life oder Ähnlichem gelesen. Und irgendein Filmstar machte eine Bemerkung wie diese. Die Nacht wurde geschaffen, um darin zu leben. Das Leben beginnt, wenn die Sonne untergeht. Der Tod beginnt, wenn die Sonne untergeht. Das ist die Zeit, in der die Teufel umherstreifen. Beobachte die Eidechsen, Schlangen, Skorpione, Kakerlaken und alles andere. Sie kommen in der Dunkelheit. Es ist in der Finsternis. Du bist nicht von der Finsternis. Du bist vom Licht. Wandle im Licht. Das erinnert mich daran. Du kannst ein altes Apfelkerngehäuse nehmen und es auf den Boden legen. Tagsüber wird es nichts ausmachen. Lass es Nacht werden und dann werden die Kakerlaken, alles was in der Nähe ist, zu ihm krabbeln. Und wenn du es sehen willst, wie sie sich zerstreuen, mach einfach das Licht an. Sie verziehen sich ganz sicher. Das erinnert mich daran, wie man das Evangelium verkündet. Mach einfach das Licht an. Es dauert nicht lange, bis das Böse sich zerstreut. Die Gemeinde braucht eine gute Erweckung, eine wirklich gute Erweckung durch den Heiligen Geist, die von Gott kommt. Als ich ein kleiner Junge war, waren mein Bruder und ich, derjenige, der tot ist, eines Tages draußen am Bach, der hinter unserem Haus fließt, und wir sahen eine alte Schildkröte. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was eine Schildkröte ist. Schildkröte, sie haben einen Panzer. Wisst ihr, außen ist es ein Panzer, innen eine Schildkröte. Wir sahen, wie sie lief und wie komisch sie lief. Und als wir bei ihr ankamen, machte sie Psst. Und sie zog sich in ihre, genauso wie viele sogenannte Gläubige. Wenn du ihnen erzählst von der Taufe des Heiligen Geistes oder so erzählst, oh, die Zeiten sind vorbei, Psst. So etwas gibt es nicht. Neulich sagte ein Kerl zu mir, es ist mir egal, was du hervorbringst. Er sagt, es ist mir egal, wie viele Tote du nachweisen kannst, dass sie auferweckt wurden, wie viele. Ich glaube nicht daran. Und ich sagte, gewiss nicht. Es war nicht für Ungläubige, es war nur für Gläubige. Siehst du, du bist ein Ungläubiger, seht ihr? Wir wollten sehen, wie sie geht, weil wir fanden, dass sie es lustig aussah, wie sie ihre Füße warf. Also sagte ich, geht weg, geh weg. Sie blieb einfach in ihrer Panzerung. Naja, sagte ich werde sie schon wieder hinkriegen, Bruder. Ich ging rüber und holte mir eine Rute. Und ich habe es ihr so richtig besorgt. Man kann es nicht aus ihnen herausprügeln. Sie lag einfach da und ich sagte, ich sage dir, was ich tun werde. Ich werde sie zum Laufen bringen. Und ich brachte sie runter zum Bach. Ich sagte, ich werde entweder sie läuft oder ich werde sie ertränken. Also steckte ich sie ins Wasser und hielt sie mit meinen Händen fest. Nur ein paar Blasen stiegen auf und sie blieb in der Muschel. Die Wassertaufe bringt es nicht, Bruder. Ihr könnt sie taufen, wie ihr wollt. Das tut es nicht. Nein, nein, das ist richtig. Man bekommt vielleicht ein paar Blasen, aber das ist auch schon alles. Dann sah ich ein Stück Papier in einer Ecke liegen. Ich machte mir ein kleines Feuer und setzte ihn drauf. Bruder, dann hat er sich bewegt. Das ist es, was die Gemeinde heute Abend braucht. Sie braucht den Heiligen Geist und das Feuer, um die Gemeinde für das Reich Gottes in Bewegung zu bringen. Dann wird sie sich bewegen. Eine Wiederbelebung. Nehmt Christus an, das Wort. Glaubt es. Lasst es unter die fünfte Rippe auf der linken Seite sinken, bis es in die Tiefe des Herzens verankert ist. Dann werden Fluten der Freude aufsteigen, eine unaussprechliche Freude und voller Herrlichkeit. Und der Heilige Geist wird euch singen lassen, erfülle meinen Weg jeden Tag mit der Liebe, während ich mit der himmlischen Taube gehe. Das wird etwas mit euch machen, was wir brauchen. Es wird Energie in euch stecken. Es wird etwas für euch tun. Es wurde höchste Zeit, diese Brüder, als die Sonne unterging, begann die Dunkelheit einzutreten. Satan muss aus seinen quälenden Gruben aufgestanden sein und über den Hügel geschaut haben. Ah, er musste sich an diesem Tag ruhig verhalten, denn es hatten sich große Dinge ereignet. Also hat er, es wurde dunkel, und er schaute über den Hügel, und die Jünger waren ohne Jesus gegangen. Das war genau das, was er wollte. Er erwischte sie ohne Jesus. Und genau da will er auch euch erwischen. Ihr glaubt nicht, dass es falsch ist, eure Haare zu frisieren, Frauen. Du musst nur in der Bibel nachlesen, ob es richtig ist oder nicht. Du glaubst nicht, dass diese Dinge falsch sind. Er holt dich von Jesus weg, das ist alles. Du lebst ein gutes, gottgefälliges Leben und beobachtest, was passiert. Manche Leute sagen, eine Frau sagte neulich zu mir, Bruder Branham, ich möchte dir jetzt etwas sagen. Du hast von unseren Kleidern gesprochen, wie wir sie getragen haben, so eng, dass die Haut herausschaut. Ich sagte, nun, ich möchte dir etwas sagen. Sie sagte, das ist die einzige Art von Kleidung, die sie jetzt machen. Ich sagte, das ist keine Entschuldigung. Sie haben immer noch Waren und haben Nähmaschinen. Ihr könnt nicht. Es gibt überhaupt keine Entschuldigung dafür. Nein. Ich sagte, nur zu. Und eines Tages wirst du dich wegen Ehebruches verantworten müssen. Es ist mir egal, wie sauber ihr seid, wie treu ihr eurem Mann, eurem Freund gegenüber seid. Wenn ihr euch sexy anzieht und die Straße hinuntergeht, wird euch ein Sünder auf die falsche Art und Weise ansehen und am Tag des Gerichtes dafür gerade stehen müssen. Und wer hat es getan? Ihr. Jesus sagte, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat schon in seinem Herzen Ehebruch mit ihr begangen. Und ihr habt euch auf diese Weise präsentiert. Gott schickt uns eine Wiederbelebung, bevor wir untergehen. Ja, das ist richtig. Wir brauchen eine altmodische, von Gott gesandte Erweckungserfahrung, die die Seele aufrüttelt. Ja, findet Christus zurück unter uns. Findet Christus in den altmodischen Altären und Versammlungen, die wir vor Jahren hatten. Nun, sagte Satan, sie sind ohne ihn losgezogen und ich habe sie weggeholt. Ich glaube, glaubt ihr nicht, Bruder, oder wir wissen, dass es hier verschiedene Konfessionen gibt und ich gehöre zu allen von ihnen. Aber glaubt ihr nicht, dass diese Zeit des Wohlstandes, wir haben neue Gebäude gebaut, wir haben alles neu gekauft und die ganze Gemeinde hat viel Geld und kleidet sich besser. Ich glaube, wir haben eine Art von Trotzanfall bekommen. Wir haben Christus irgendwo vergessen, seht ihr? Und jetzt sieht er uns hier draußen so stehen. Die Erweckung ist vorbei. Es ist noch nicht lange her, da brannte die Erweckung noch. Und jetzt scheint es schwer zu sein, die Gemeinde voll zu kriegen. Die Pastoren sagen mir, dass es heutzutage sehr schwer ist. Die Leute wollen nicht in die Gemeinde gehen. Sie bleiben lieber zu Hause und sehen fern oder so. Die Liebe ist aus ihren Herzen gewichen. Und Satan hat gesehen, dass wir einen Trotzanfall bekommen haben. Und ohne Jesus losgezogen sind. Und er denkt, das ist seine Chance. Er sagte, jetzt werde ich sie versenken. Wenn ich sie los bin, ich werde sie versenken. Das ist genau das, was ich tun werde. Ich habe sie jetzt ohne Christus erwischt. Sie haben ihn zurückgelassen. Und siehe da, sie waren so beschäftigt und hatten so viel zu tun, winkten den Leuten zu und hatten so viel zu tun, dass sie vergaßen, ihn mitzunehmen. Ich glaube, das ist es, was wir haben. So viel von unseren Programmen, bis wir Jesus vergessen haben. Die Dinge, für die unser Vater, unsere Mutter so hart gekämpft haben, haben sich auf die Eisenbahnschienen gelegt und Mais und Weizen und alles, was sie bekommen konnten, gegessen, um das Evangelium zu predigen. Und heute lassen wir uns einfach treiben. Seht ihr, das ist nicht richtig. Wir sollten Feuer und Flamme sein. Und wenn Satan das sieht, wird es genau wie damals. Er sagte, wir werden sie heute Nacht da draußen versenken, denn Jesus ist weg von ihnen. Nun beginnen die Winde zu wehen, das Unheil begann und es schien, als hätte niemand eine Antwort darauf. Und nun haben wir Wasserstoffbomben und Astronauten und alles andere, aber niemand scheint eine Antwort zu haben. Sie halten alle möglichen Konferenzen und Treffen ab, um herauszufinden, ob sie nicht jemanden auf den Mond befördern könnten. Ich mache mir keine Sorgen darum, zum Mond zu kommen. Ich will am Mond vorbeifliegen, wenn ich aufsteige. Und die Russen haben vor nicht allzu langer Zeit gebrüllt, dass sie einen Mann im Weltraum haben, dass sie den ersten Mann im Weltraum haben. Oh, wie weit liegen sie zurück? Wir haben schon seit 2000 Jahren einen im Weltraum. Meine Güte, Herrlichkeit, eines Tages werden wir mit ihm aufsteigen, ihm sicher. Aber wisst ihr, es ist wie ein Wettlauf. Und hier beginnt man weiterzumachen und dann bläst Satan seinen alten giftigen Atem über sie. Die Zeit der Wunder ist vorbei. So etwas wie göttliche Heilung gibt es nicht mehr. Wo ist euer Meister jetzt? Hier ist jemand in eurer Gemeinde, der krank ist und ihr könnt nichts für ihn tun. Seht ihr, das ist einfach nur grottenschlecht. Wisst ihr was? Neulich hatten sie eine Versammlung und wir haben gehört, dass sie in ihrem Protokoll oder in ihrer Gemeinde die göttliche Heilung durchstreichen werden. Viele Gemeinden tun das und glauben nicht mehr daran. Viele Pastoren tun es nicht. Wie glücklich könnt ihr euch schätzen, dass ihr Pfingstpastoren habt, die für das einstehen, wofür Christus gestanden hat. Eine unserer großen Pfingstgemeinden hat erst kürzlich erklärt, dass sie ihre Missionare zuerst zu einem Psychiater schicken müssen, um zu sehen, ob ihr IQ hoch genug ist, bevor sie sie aussenden können. Oh, wenn das nicht Pfingsten ist! Ich frage mich, wie viel Bildung Petrus gehabt hätte, wenn sie ihn dort getestet hätten. Das wurde nicht einmal in Betracht gezogen. Es ging nicht darum, wie viel IQ sie hatten. Es ging darum, wie viel Kraft des Heiligen Geistes sie hatten, um die Kraft zu demonstrieren, was für ein Leben sie führten. Sicherlich, jetzt stellen wir fest, dass der giftige Wind zu wehen begonnen hat. Er hat das kleine Schiff auf etwas anderes gebracht. Und vergiss nicht, ich bin dankbar für alles, was Gott für uns tut. Ich bin dankbar, dass wir neue Autos haben. Ich weiß es zu schätzen, dass wir aus den Lumpen in gute Kleidung gekommen sind. Ich weiß das zu schätzen. Aber weißt du, wenn wir anfangen, diese Dinge zu bekommen, wir haben eine große Gemeinde. Früher standen unsere Urväter hier auf der Straße und saßen den Rest der Nacht im Gefängnis, weil sie ein Zeugnis abgelegt hatten. Sie hatten dort unten einen kleinen alten Laden, den die Wanzen in einer rattenverseuchten Höhle fast weggepackt hatten. Sie überließen es ihm für $2 pro Woche, dann gingen sie hin, legten los und der Sheriff verhaftete die ganze Bande noch, bevor die Nacht zu Ende war. Auf diese Weise mussten sie es bekämpfen. Und jetzt haben wir die größten Gemeinden der Stadt, die bestgekleideten Leute und alle anderen kommen. Aber wo ist die altmodische, von Gott gesandte Kraft des Heiligen Geistes, die sie damals hatten? Da stimmt irgendetwas nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Wir leben zu, wir sind zu weich. Die Menschen werden weich. Sie werden zu Hybriden. Das ist richtig. Nimm mal an, vor 50 Jahren gab es beim Baseballspiel keinen einzigen Unfall. Jetzt gibt es ein Dutzend Tote pro Jahr. Triff einen, er ist wie ein Meerschweinchen, schlägt ihn K.O. und er ist tot. Seht euch Bob Fitzsimmons und Corbett und John L. Sullivan und die anderen Männer an, die an einem Nachmittag bis zu 25 Runden gekämpft haben. Und eine Runde dauerte nicht 2 oder 3 Minuten, sondern war ein Knockdown. Sie schlugen sich gegenseitig nieder, 25 Mal an einem Nachmittag, die ganze Zeit. Sie hatten keine Handschuhe über ihren Händen, wie die Boxer heute. Sie waren mit bloßen Fäusten unterwegs. Sie konnten einen 5 cm langen Schlag einstecken und mit ihren Händen ein Vierkantrohr zerschlagen. Sie konnten es aushalten. Sie waren Männer. Und jetzt haben diese kleinen sogenannten vitamingefütterten Rickies Boxhandschuhe an. Und sie haben müssen mit dem ganzen Boxen aufhören. Sie sind weich geworden. Der Mensch ist weich geworden. Er hat nichts mehr in sich. Er ist ein riesiges Ding, das aussieht wie ein Riese. Aber was ist er? Ein Haufen Schwabbel. Genau das, was die Bibel sagt. Sie werden schwächer, aber weiser. Das ist wahr. Hybrid. Alles, was ich verachte, ist Hybrid. Ich habe einen Artikel im Reader's Digest gelesen. Wenn Sie weiterhin Frauen und andere Dinge mit dieser gekreuzten Nahrung füttern, wird in 20 Jahren eine ganze Generation von Menschen ausgestorben sein. Die Frauen werden breitschultrig und haben schmale Hüften. Sie können keine Kinder mehr bekommen und so weiter. Hybrid. Die Rede ist von Hybrid-Mais. Da ist nichts dran. Was ist das? Ein großes, feines Korn, aber es ist nichts drin. Nimm den Hybrid-Mais und pflanze ihn zurück, dann bekommst du nichts. Das war's dann mit dem Kreuzen von irgendetwas. Und genau das ist die Gemeinde geworden, ein Haufen von Hybriden. Das ist die Wahrheit. Sie haben die Taufe des Heiligen Geistes mit der Zugehörigkeit zu einer Gemeinde verwechselt und einen Haufen verweichlichter, sogenannter, bekennender Christen geschaffen, die nicht mehr über Gott wissen als ein Kaninchen über Schneeschuhe. Du weißt, dass das die Wahrheit ist. Was wir heute brauchen, ist eine von Gott gesandte, wiedergeborene Erfahrung der Bibel. Hybrid. Sie sagen, es sieht besser aus. Das ist es, was sie haben. Sie haben größere Gebäude, besser gekleidete Menschenmassen. Aber was haben wir? Wir haben eine größere Kornähre, aber es ist kein Leben in ihr. Wir haben eine größere Gemeinde und eine besser ausgebildete Klasse. Aber wo ist das Leben geblieben? Sie können sich nicht mehr reproduzieren wie ein Maultier. Ein Maultier hat mir immer leid getan. Ein Maultier weiß nicht einmal, es hat keinen Stammbaum. Seine Mama war eine Stute und sein Papa war ein Esel. Es kann nicht einmal selbst Kinder haben. Sie können sich nicht mehr reproduzieren. Du kannst sie nicht zurückkreuzen. Das hat die Wissenschaft umgehauen. Sagte, die Evolution sagte, dass wir von einem Affen abstammen. Wie können wir das? Wenn man es einmal gekreuzt hat, kann man es nicht wieder zurückkreuzen. Das wirft ihre Argumente über den Haufen. Das ist richtig. Es geht nicht. Beachtet, dieses alte Maultier weiß es nicht. Es weiß es nicht. Es weiß gar nichts. Und alles, was es weiß, ist, dass es nur ein Maultier ist. Es sieht immer so aus, als ob er seine großen Ohren aufstellt, wisst ihr? Und wenn ihr mit ihm reden wollt, kannst du ihm nichts beibringen. Du kannst ihm gar nichts beibringen. Es sieht dich nur an und sagt, oh, oh, das ist alles, was er tut. Das erinnert mich an einen Haufen Leute, die sich auf diese hybride Religion einlassen, die wir haben. Die Tage der Wunder sind vorbei. Was weiß er darüber? Das ist richtig, er weiß es nicht. Er weiß nicht, wer sein Vater war. Das Einzige, was er weiß, ist, dass sie zu irgendeiner Konfession gehören. Aber ich liebe ein echtes Vollblutpferd mit Stammbaum. Es weiß, wer sein Papa war, wer seine Mama war, wer sein Urgroßvater, seine Urgroßmutter war. Es weiß, wer sie waren, weil es einen Stammbaum hat. Und ich mag einen echten Christen mit Stammbaum. Er weiß, woher er kommt, denn er wurde ursprünglich am Pfingsttag mit dem Heiligen Geist getauft. Gelobt sei Gott, er ist Stammbaum geprüft und für das Reich Gottes versiegelt. Sag, ist Jesus Christus derselbe gestern, heute und für immer? Das alte Maultier wird schreien, oh, in gewisser Weise. Aber ein Stammhalter wird sagen, Amen. Du glaubst an göttliche Heilung? Amen. Eine echte Gotteserfahrung wird jede Verheißung mit einem Amen untermalen. Herrlichkeit, das wollte ich nicht tun. Lasst uns zurückgehen. Wo befand ich mich? In einem Zeugnistreffen. Beachtet, das überlasse ich euren Pastoren. Also gut. Nehmt zur Kenntnis, dass ein großer Sturm aufzog. Zweifel beginnen sich breit zu machen, die Aufregung beginnt zu wachsen. Das ist es, was passiert ist. Ein Hybrid ist wieder da. Und wisst ihr was? Eine echte ursprüngliche Pflanze müsst ihr nicht besprühen. Nein, da kommen nicht mal Käfer drauf. Die Gewächshauspflanze müsst ihr besprühen. Das ist das Problem. Ihr müsst sprühen und babysitten und mit den sogenannten Christen rummachen. Sagt ihnen, dass ihr das nicht tun könnt. Oh, nun gut. Ich sage ihnen einfach, ich habe ein Teilnahmerecht. Da haben wir es. Seht ihr, das ist eine Gewächshauspflanze. Am Anfang können sie gar nichts vertragen. Was ihr braucht, ist ein ursprüngliches altes Ausgraben und Abreißen. Wie ich gestern Abend sagte, räumt das Nest aus und fangt von vorne an. Das ist richtig. Ihr könnt Diakone aus ihnen machen und alles andere auch. Aber es wird nichts nützen. Du kannst ihnen auf die Schulter klopfen und sie Bruder nennen, aber solange sie nicht durch den Geist Gottes wiedergeboren sind, sind sie nur ein Nest voller fauler Eier. Das ist alles. Es wird nie schlüpfen. Wir brauchen die Taufe mit dem Heiligen Geist. Ich meine nicht irgendeinen trockenen Händedruck und sagen, hast du den Heiligen Geist bekommen? Ja, als ich dem Pastor die Hand gab und Jesus als meinen Retter annahm. Bruder, das ist keine biblische Lehre. Paulus fand dort oben einen Haufen guter Vollblutbaptisten und fragte, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, seit ihr glaubt? Nicht als ihr geglaubt habt, sondern habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr geglaubt habt? Es ist eine persönliche Erfahrung, die man macht. Und wenn der große, unveränderliche Gott seine Botschaft herabgesandt hat, wird er sie nie ändern. Amen. Jetzt gibt es Ärger. Was ist denn los? Irgendetwas ist vorgefallen. Das Schiff schaukelt, der Wind bläst, Satan schlägt mit dem Schiff um sich, Schlag um Schlag, Welle um Welle und alle Hoffnung auf eine neue Erweckung ist dahin. Zeugnisse sind am Aussterben. Sie bleiben lieber zu Hause und sehen fern. Seht ihr? Es gibt keine Zeugnisversammlung am Mittwochabend mehr, keine Gebetstreffen. Seht ihr, die Ruder sind gebrochen, der Mast ist gefallen, das Ruder, alles ist weg. Und der Wind hat alle Segel heruntergerissen. Und die Sorgen dieser Welt werden auch bald alle Aussagen aus dir herausschlagen. Ihr schämt euch aufzustehen. Und warum? Ihr wisst es. Ihr wisst, wie ihr lebt. Ihr wisst, dass ihr dem nicht gerecht werdet. Dann sage ich euch, was wir brauchen, ist eine Wiederbelebung. Da waren sie, genau wie wir heute. Aber wisst ihr was? Er hatte sie nicht wirklich verlassen. In der Bibel steht, dass er auf einen der höchsten Hügel des Landes geklettert war, um sie zu beobachten. Und genau das tat er auch, als er uns auf Golgatha verließ. Als sie ihn gekreuzigt haben, hat er uns nicht verlassen. Er erklomm nicht den höchsten Berg, aber er erklomm den Kalvarienberg und kletterte weiter vorbei an Mond und Sternen bis in den Himmel der Himmel. Je höher man steigt, desto weiter kann man sehen. Und er stieg so hoch, dass er auf den Himmel hinunterschauen musste. Heißt es in der Bibel, ja, er ist hoch in den Himmel der Himmel aufgestiegen. Er hat ein Auge auf den Sperling und ich weiß, dass er uns heute Abend beobachtet. Das ist richtig. Er schaut auf diese Versammlung herab. Er sieht unsere Probleme, er kennt unsere Aufregung. Er weiß, wie krank ihr seid. Er weiß, was ihr durchgemacht habt. Er weiß, was ihr versucht zu tun. Seht ihr? Sein Auge beobachtet uns und er stand auf der Spitze des Berges und sah zu. Er sah unsere Schwierigkeiten. Er sah, wie die Ruder zerbrachen. Er sah, wie die Gemeinde wegging und er hat alles mitbekommen. Er hat gesehen, wie Satan anfing, sie herumzuwirbeln, sie zu verdrehen und zwar so sehr, dass sie kaum noch wussten, was sie tun sollten. Und was ist dann passiert? Was geschah, als alle Hoffnung, jemals gerettet zu werden, verschwunden waren? Dann sahen sie ihn auf dem Wasser gehen. Er kam auf sie zu. Wäre er mit ihnen im Schiff gewesen und wäre hinausgelaufen, hätten sie es akzeptieren können. Aber so war er weit weg von ihnen und musste auf dem Wasser daherkommen. Und die Bibel sagt, sie fürchteten sich. Sie fürchteten sich, sie sagten, es ist ein Geist. Und das Einzige, was sie retten konnte, fürchteten sie, weil es unheimlich aussah. Sie haben sich davor gefürchtet. Wenn das nicht heute das Bild ist, habe ich es nie erzählt. Das Einzige, was die Menschen retten kann, davor haben sie Angst. Jesus Christus, in dieser tragischen Stunde, in der wir leben, in der die Gemeinde kurz davor ist, in den Kirchenbund und den ökumenischen Rat der Kirchen einzutreten und all diese Dinge und unsere Konfessionen kommen, werden ausgelaugt und jede einzelne, und ihr wisst das, wir alle wissen das, unsere Baptisten, unsere Pfingstler, geht es genauso. Wir lieben unsere Brüder und zwar überall, egal wo sie sind, aber es gab noch nie eine Konfession, die unterging und dann wieder auferstand. Nun schaut einfach in die Geschichte. Wenn sie untergehen, sind sie erledigt. Und unsere Pfingstkonfessionen, nun das System, nicht die Brüder, sondern das System der Konfession hat, es wird gerade warm. Es ist lauwarm geworden. Es wird gerade eiskalt. Seht ihr, es verletzt uns. Und die Menschen werden kalt und formell und kümmern sich um die Dinge der Welt. Und wir machen uns über alles lustig und bekommen einfach alles in die Hand gedrückt. Gott sagte zu Israel, als du nichts hattest, fand ich dich auf dem Feld blutig und wusch dich ab. Sie schätzte Gott. Aber als sie groß wurde und anfing im Überfluss zu leben, da vergaßen sie Gott. Und genauso wird es immer mehr, seht ihr. Und jetzt, wenn alles so aussieht zu sein scheint, dass unsere... Wir fangen an, uns zu fragen, wie viele Mitglieder können wir noch bekommen? Wie viel mehr Gemeinde? Können wir eine etwas größere Gemeinde bekommen als der andere Bruder auf der anderen Seite der Stadt? Wie viele Sonntagsschulklassen können wir haben und gebt ihnen eine goldene Anstecknadel dafür, dass sie so viele zur Sonntagsschule bringen? Die Baptisten hatten 44, allerdings ein Wörtchen mitzureden. Sie sagten, 1 Million mehr in 44. Ein Slogan. Was habt ihr erreicht, wenn ihr da reingekommen seid? Als Billy Graham vor nicht allzu langer Zeit auftrat, stellte er sich hin, hielt die Bibel hoch. Er sagte, das ist Gottes Beispiel. Ich war bei seinem Frühstück. Er sagte, ich, der heilige Paulus, nahm dieses Wort Gottes, ging in eine Stadt und predigte und hatte einen Bekehrten. Ein Jahr später ging er zurück und hatte einen dritten, 30 von diesem einen. Dieser eine Bekehrte hatte 30 gewonnen. Und er sagte, dann hatte er 30 Enkelkinder von diesem einen Kind. Er sagte, wenn ich in eine Stadt gehe, werde ich 30.000 Bekenntnisse haben. Und wenn ich in einem Jahr zurückkomme, kann ich keine 30 finden. Und er sagte, was ist denn nun los? Ich schätze diesen Evangelisten. Ich glaube, Gott benutzt ihn dort draußen, wo er ist. Jemand muss nach Sodom gehen, wisst ihr. Nicht alle können bei Abraham und seiner Gruppe den Auserwählten bleiben. Aber einer ist dort geblieben, hat ein bestimmtes Zeichen gegeben und sie auf den Weg vorbereitet. Beachtet. Und Billy sagte, wisst ihr, was los ist? Er hat nie einen Hehl daraus gemacht. Er sagte, ihr seid ein fauler Haufen von Predigern, sagte er. Er sagte, ich gebe euch diese Entscheidungskarten und ihr legt die Füße auf den Tisch und geht gar nicht erst hin und schreibt ihnen vielleicht einen Brief und sagt ihnen, dass ihr sie gerne als Mitglied eurer Gemeinde hättet. Ihr solltet rausgehen und sie überzeugen und sie in die Gemeinde holen. Nun, ich sah eine Weile zu, versteht ihr? Ich dachte, das klingt sehr gut. Ich dachte, oh Bruder Graham, ich würde dir jetzt gerne eine Frage stellen, aber ich bin nur ein kleiner Dummkopf und du bist ein großer Mann. Also würde ich es nicht tun, aber ich würde gerne sagen, Bruder Graham, wenn ich ihn fragen könnte, würde ich Folgendes sagen. Nun denk daran, dass ich nichts gegen ihn sagen will, denn ich liebe ihn und er ist ein großartiger Mann. Ich bete die ganze Zeit für ihn und das müssen wir auch tun. Und jetzt möchte ich fragen, Bruder Graham, was hat dieser Kerl mit diesem einen Bekehrten gemacht, den Paulus gewonnen hat? Welcher Prediger ist zu ihm gegangen? Denn er hatte keinen Pastor, der ihm zur Verfügung stand. Seht ihr, was war los? Paulus hörte nicht nur mit dem Bekenntnis auf. Er blieb bei ihm, bis er die Taufe mit dem Heiligen Geist empfing. Er war Feuer und Flamme und er wollte die Stadt in Brand stecken. Das ist es, worum es geht. Das ist heute auch der Fall. Wir nehmen sie nur als Bekenner auf, anstatt sie dazu zu bringen, Christus zu empfangen, bis sie aus dem Geist Gottes geboren sind. Das ist es, was wir heute brauchen, diese nächtelangen Treffen. Nicht nur bleiben, ich glaube an all das, was wir tun. Ich glaube an das Rufen, an das Reden in Zungen, ich glaube an die Auslegung von Zungen, ich glaube an göttliche Heilung, ich glaube an all diese Dinge. Aber es gibt noch etwas Besseres als das. Es ist die Geburt selbst. Es ist der Heilige Geist selbst, der in uns kommt. Diese Dinge sind gut, aber ihr, das ist gut, aber es ist wie bei einem farbigen Mann, der Wassermelonen isst. Es gibt noch mehr davon, ihr müsst weitermachen, bis sich Liebe, Freude, Friede, Langmut, Sanftmut und Geduld einstellen, sich die Kraft der Auferstehung Jesu Christi in eurem Leben einbrennt. Dann können wir ein Zeugnis treffen, darüber abhalten, was Gott in unserer Mitte tut. So ist es richtig. Jesus kam auf dem Wasser zu ihnen und sie bekamen Angst. Sie sagten, oh, das ist unheimlich, wir sollten besser nicht mehr zu diesem Treffen gehen. Es ist komisch, sie sahen, wie er wiederkam in seiner Macht, so wie er es auf diesen Bibelseiten verheißen hatte, auf diesen Seiten in dieser Bibel, dass er es in den letzten Tagen tun würde. Und viele Leute sagen, das ist doch nur mentale Telepathie, das ist Spiritismus, das ist eine Art, seht ihr, das ist das Gleiche. Und das Einzige, was uns rettet, was uns aus dieser Situation heraushelfen kann, ist Jesus Christus anzunehmen. Das ist richtig. Hinweis, als er, sie hatten alle Angst und schrien, oh, was ist das? Wir wissen es nicht. Es sah unheimlich aus, es sah gruselig aus. Was war passiert? Genau in diesem entscheidenden Moment kam eine Stimme. Fürchtet euch nicht, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Wenn ich das heute Abend sage, wenn wir unser kleines Zeugnis hier abschließen, ich muss es schnell tun und ich schließe dieses Zeugnis, um diesen Teil der Wiederbelebung abzuschließen. Freunde, wenn ihr seht, dass Jesus Christus etwas tut, was er hier getan hat, ist unser 4-Abend-Treffen zu kurz. Ich möchte hier stehen und diese Bibel nehmen von der Genesis bis zur Offenbarung und euch beweisen, dass das genau die Stunde ist, in der wir leben. Das soll so sein. Laut der Bibel ist es die letzte Stunde. Als Billy und ich vor kurzem nach Indien flogen, hatten sie ein Stück Papier dabei. Es ist ein zweisprachiges Land. Darauf stand, die Erdbeben müssen vorbei sein, die Vögel kehren zurück. Nun haben die Inder nicht diese fein gewebten Zäune, wie wir sie haben. Sie sammeln Steine und bauen daraus ihre Zäune und ihre Häuser, und zwar die meisten. Ein oder zwei Tage lang flogen alle kleinen Vögel, die in diesem Felsen lebten, weg und gingen hinaus. Sie kehrten nicht zu dem Felsen und zu ihrem Nest zurück. Und was passierte dann? Das ganze Vieh, das abends, wenn die Sonne heiß war, in den Schatten dieser Mauern kam, um sich abzukühlen, und die Schafe, die wollten nicht mehr. Sie stellten sich mitten auf das Feld und standen sich gegenseitig gegenüber. Sie dachten, das ist seltsam, was ist mit ihnen passiert? Und dann, ganz plötzlich, erschütterte ein Erdbeben das Land. Alle Mauern stürzten ein und dann waren sie 2 oder 3 Tage lang unten. Die Erdbeben. Dann ganz plötzlich beginnen die kleinen Vögel, die noch aufrecht standen, wiederzukommen. Sie sagten, die Erdbeben müssen vorbei sein. Seht ihr das nicht, Freunde? Derselbe Gott, der in den Tagen Noahs die Vögel und die Tiere in die Arche brachte, um sie vor dem Untergang zu bewahren. Derselbe Gott kann auch heute noch die Vögel warnen. Und der Vogel kann sich nur auf seinen Instinkt verlassen. Wenn Gott den Vogel instinktiv gewarnt hat, vor den großen, einstürzenden Mauern zu fliehen, dann können auch wir durch die Taufe im Heiligen Geist vor den großen alten Mauern fliehen, die traditionell um uns herum gebaut werden und uns in den Schatten der Bibel stellen. Wenn wir müssen, ja, das ist richtig. Er fürchtet euch nicht, er hat es versprochen. Er reitet direkt in uns hinein und tut sein Werk. Lasst uns heute Abend keine Angst haben, wenn wir nur unser Herz öffnen und Herr Jesus sagen könnten. Schaut euch die Nächte an. Schaut euch nur mal unsere kleinen Nächte an, in denen wir noch nie in einer Versammlung waren. Und das ist erst die 4. Nacht. 3 Nächte sind vergangen und siehe da, der Heilige Geist hat nicht ein einziges Mal versagt. Ich bekomme Briefe mit Zeugnissen, die von anderen Orten zurückkommen und erzählen, was sie erlebt haben, als sie nach Hause kamen. Sie sagten, dass es genau so war. Ja, natürlich, es wird immer so sein, seht ihr? Achtet darauf, was es sagt, wenn ihr es reden hört. Achtet darauf, was es euch sagt, seht ihr? Ich sage dann, was ich anschaue. Dann wartet und seht, was er euch zu tun befiehlt. Was auch immer er dir sagt, geh und tue es. Es ist mir egal, was es ist. Geh und tu es. Es geht hier nicht um deinen Bruder, sondern um Jesus Christus. Seht ihr? Es ist nicht Christus. Jesus sagte, als er hier war, nicht ich bin es, sondern der Vater. Seht ihr? Der Vater hat durch ihn gewirkt. Jetzt wirkt der Vater durch seine Gemeinde, durch den Heiligen Geist. Und wenn ihr ihn seht, fürchtet euch nicht vor ihm. Umarme ihn, sag, Herr Jesus, ich liebe dich, du bist hier. Vielleicht habe ich dich noch nie als meinen Retter angenommen. Heute Abend werde ich es tun. Ich will dich als meinen Erlöser. Ich will nicht, dass dieses Treffen endet, bevor ich gerettet bin. Ich will, dass du mich heute Abend rettest, Herr. Er wird es tun. Er wird es tun. Das beweist nur, dass er hier ist. Wir befinden uns in den letzten Tagen. So soll es auch sein. Und erinnert euch an das letzte Zeichen, das Abraham gegeben wurde, das ein Typ für diejenigen war, die in die Entrückung gehen werden. Seht ihr, sie waren schon aus Sodom heraus. Das letzte Zeichen, das ihm gegeben wurde, war genau dieses Zeichen. Gott, der sich in Menschengestalt manifestierte und Abraham sagte, was Sarah dachte, im Zelt hinter ihm. Und Jesus drehte sich gleich wieder um und sagte, wie es in den Tagen Lots war, so wird es bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Ich gehe davon aus, dass ihr geistlich seid. Versucht bitte zu verstehen. Seht ihr, dies ist vielleicht eure letzte Chance. Seht ihr, vielleicht wurden euch das in euren Gemeinden, euren feinen, großen Kirchen nicht beigebracht. Diese Männer haben nichts gegen deinen Pastor. Leere Stelle auf dem Band der Übersetzer. Fürchtet euch nicht, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Nun, himmlischer Vater, dieses grobe, kleine, zerrissene Zeugnistreffen, das ich versucht habe zu erklären und den Leuten zu zeigen, dass wir am Sonntag in jeder dieser Gemeinden das gleiche Zeugnis geben könnten. In diesen schönen Gemeinden, die Leuchttürme sind, könnten am Sonntagmorgen Menschen stehen, die dasselbe Zeugnis ablegen wie sie in jener Nacht auf dem Meer. Oh, hat unser Herz nicht gebrannt, als wir ihn dies und das tun sahen? Gott, bitte sende eine große Erweckung. Vater, ergreife uns, Herr. Wir brauchen eine große Erweckung. Offenbare dich uns heute Abend auf eine besondere Art und Weise. Vielleicht, Herr, wird nach diesem Zeugnistreffen, von dem ich gesprochen habe, ein solcher Hunger in den Herzen der Menschen aufkommen, wenn du dich heute Abend noch einmal unter den Menschen verkündest. Dann werden sie von hier weggehen und am Sonntagmorgen in diese Gemeinden gehen und Zeugnis ablegen. Sie werden von hier weggehen, zu ihren Nachbarn gehen und anfangen, Seelen zu gewinnen. Sie werden versuchen, mit ihren Nachbarn ins Gespräch zu kommen, mit ihnen zu beten und die Kranken und Leidenden in den Krankenhäusern zu besuchen und ihnen sagen, dass Jesus Christus in Ewigkeit lebt. Erlaube es, Herr, erhöre unser Gebet. Das ist das Ziel unserer Anwesenheit, Herr. Und du kennst die Beweggründe in unseren Herzen. Deshalb bitten wir dich, Vater, dass du es annimmst, wenn wir um diesen Segen im Namen Jesu Christi bitten. Amen. Nun, ganz langsam. Also, wir haben keine Uhr. Wer von euch Brüdern, ich habe meine Uhr kaputt gemacht. Und wie spät ist es? Sag es mir einfach. Ein Bruder sagt, 7:07. Oh, ich bin später dran als sonst. Morgen ist Samstag. Das tut mir leid. Ich habe gesehen, wie 2 oder 3 aufgestanden sind, um rauszugehen. Und ich weiß, dass ich zu lange geblieben bin. Das war, meine Güte, ihr seid so nette Leute. Ich denke nur ungern daran, dass ich euch heute Abend verlassen muss. Ja, das ist wahr. In meinem Herzen, ich bin, wenn ich ein Heuchler bin, so weiß ich es nicht. Aber ich mag Menschen. Als ich ein kleiner, alter Junge war und aufwuchs, kümmerte sich niemand um mich. Niemand mochte mich. Ich trat in die Gemeinde ein und wurde ordiniert in der Missionary Baptist Church. Ich hatte immer eine Vorstellung davon, dass Gott Gott ist. Und ich war sozusagen ein schwarzes Schaf dort. Dr. Davis sagte immer zu mir, Billy, du wirst ein heiliger Roller werden und so weiter. Aber ich glaubte trotzdem, wenn Gott jemals Gott war, ist er immer noch Gott. Und ich habe einfach, meine Überzeugung führte mich in diese Richtung. Denn ich hatte ihn gesehen, als ich ein kleiner Junge war. Und viele von euch haben mein Buch gelesen, meine Lebensgeschichte und so weiter. Und Gott, der Himmel, weiß, dass es wahr ist. Und ich wusste, dass da etwas war. Ich konnte es sehen, dieses Licht. Es sprach zu mir, und seit ich ein kleiner Junge war, wusste ich, dass es wahr ist. Und er sagte zu mir, oh, du hattest gerade einen Traum. Ich sagte, wenn das so ist, dann gebe ich meine Mitgliedskarte ab. Er sagte, oh, so darfst du nicht denken. Aber, sagte er, du wirst darüber hinwegkommen, Billy. Aber das habe ich noch nicht. Ich hoffe, dass ich es nie tun werde. Und das ist es. Und Petrus sagte am Pfingsttag, das ist das. Wenn das nicht das ist, dann lass mich das behalten, bis das kommt. Denn ich liebe das. Und ich bete, dass Gott jeden Menschen so fühlen lässt. Und Freunde, ich sage euch, was die Wahrheit ist. Bis jetzt, hier liegt diese Bibel. Ich habe sie noch nicht geschlossen. Also hilf mir mit dieser Bibel auf dem Herzen, dass ich euch die reine Wahrheit sage. Und ich glaube, dass es Jesus Christus ist, der in der Form des Heiligen Geistes kommt. Gott, der Heilige Geist, kommt im Namen Jesu Christi herab, um zu beweisen, dass wir in der Endzeit sind. Und das Licht da oben, ich glaube von ganzem Herzen, dass es dieselbe Feuersäule ist, die die Kinder Israels durch die Wüste führte. Ich glaube, dass es der gleiche war, der Jesus Christus begleitete, als er wegging. Und das ist derselbe, der Saulus auf der Straße nach Damaskus die Augen ausstach. Als er rief, Herr, wer bist du? Und er sagte, ich bin Jesus. Seht ihr? Ich glaube, es ist das Gleiche. Er tut dasselbe, also kann ich es nicht sein. Stellt euch vor, ich habe nicht mal einen Schulabschluss der 7. Klasse. Ich weiß nichts über irgendeine Bildung. Nicht mehr, als dass ich gerade mal die Bibel lesen kann. Aber ich kenne ihn. Es ist noch nicht lange her, da sagte jemand, Bruder Branham, du kennst deine Bibel nicht. Ich sagte, aber ich kenne den Autor sehr gut. Und er wird mir sein Buch zeigen, so wie er es mir offenbaren will. Und nicht ein einziges Mal hat der Engel des Herrn, der dort stand, mir etwas anderes gesagt, als das, was in der Bibel stand und durch die Bibel bewiesen wurde. Wenn mir jemals etwas gesagt würde, das im Widerspruch zur Bibel steht, würde ich es nicht glauben. Die Bibel steht an erster Stelle. Wenn ein Engel oder irgendetwas anderes etwas bezeugt, das diesem Wort widerspricht, dann höre nicht auf ihn. Es ist mir egal, wie echt es scheint. Das ist richtig. Es ist immer richtig. Joseph Smith hat einen Engel gesehen. Ich zweifle nicht an den Worten dieses Mannes. Aber die Sache war, dass es dem Wort widersprach. Seht ihr? Ich. Es muss das Wort sein. Ich glaube, dass der Mann ein guter Mensch war. Unaufrichtig. Aber derjenige, der hier spricht, es darf nichts gegen dieses Wort sein. Es muss mit dem Wort übereinstimmen. Und so wahr mir Gott helfe, ich habe keine Zeit, hier zu bleiben, um zu euch zu erzählen. Und das Nacht für Nacht. Aber die Dinge, die ihr seht, kann ich mit der Heiligen Schrift beweisen. Wenn ihr die Kassetten nehmt, wisst ihr, dass es immer wieder vorkommt, von der Genesis bis zur Offenbarung. Sie weisen genau auf diesen Brautbaum hin, auf diese Stunde, in der derselbe Geist zurückkehren und die Frucht des Heiligen Geistes offenbaren wird, um den Glauben der Kinder wieder zum Glauben der Väter zurückzubringen. Es ist genau dasselbe, was in der ganzen Bibel vorausgesagt wird. Und hier sind wir nun. Unmittelbar nach der Taufe und ähnlichen Dingen soll es in den letzten Tagen eine Wiederherstellung geben. Und die Leute schiebt es nicht auf die lange Bank, sondern schaut in die Zukunft. Normalerweise geht es über euren Kopf hinweg und ihr verpasst es. Sei bereit. Wenn es die Heilige Schrift ist, nimm sie an dich. Wenn es nicht die Schrift ist, lass es sein. Siehst du? Aber, so wahr mir Gott helfe, es ist die Schrift. Seht ihr? Das hat er in den anderen Tagen getan. Wenn er heute noch derselbe ist, wird er das auch tun. Ich glaube, dass Billy Paul Gebetskarten verteilt hat. Hat er das? Was hast du verteilt? Wir haben am meisten davon bekommen. B, 1 bis 100. Also fangen wir an. Wo waren wir? Wir waren in der ersten und letzten der anderen und dadurch war das nicht richtig. Fangen wir wieder bei der ersten heute Abend bei den B-Gebetskarten, ein B bekommen. Und wir beginnen beginnen wir einfach mit der Nummer 1, dann werden sie sowieso alle bekommen. In Ordnung, Nummer 1. Wer eine B hat, Nummer 1, hebe seine Hand. Diese Dame, komm jetzt hierher. Ich sehe dort eine Dame im Rollstuhl. Wenn ihre Karte aufgerufen wird, wenn sie eine hat, denkt daran, dann bringt sie einfach auf die Plattform. Seht ihr? Es ist alles in Ordnung. B, Nummer 1. Nummer 2. Wer hat B, Nummer 2? Es ist Erik Nummer 2. Also gut, einen Moment mal, nur eine Minute. Sobald wir sie aufgerufen haben, werden wir sie einreihen. Also gut, Nummer 2, wer hat sie? Ein Bruder sagt, hier unten, Bruder Branham. Richtig, es tut mir leid. Es tut mir leid, es ist hinter dem Mikrofon. Hier drüben die Dame, Nummer 2. Nummer 3, in Ordnung, Dame. Nummer 4, Gebetskarte. Nummer 4, wer hat sie? Nummer 4, vielleicht, wie heißt das auf Spanisch? Mehrere Personen sagen Cuatro. Cuatro, ich weiß, ich habe es nicht richtig gesagt. Es gibt nur eine Art, wie ich. Es gibt nur ein Wort, das ich auf Spanisch sagen kann. Oiga. Ich erinnere mich, dass Gehörlose immer Oiga sagen. Und du sagst, sí, in Ordnung. Nummer 4. Schon drin, 4, 5. Gebetskarte Nummer 5. Ein Bruder sagt, hinten, ganz hinten. In Ordnung, eine Dame hier hinten. Der Junge bringt diese Karte jetzt herunter und verteilt sie. Er bringt sie vor die Gemeinde, mischt sie durcheinander und gibt euch einfach eine Gebetskarte. Egal, wo du bist oder wer du bist, du bekommst eine. Dann bekommt der eine vielleicht die Nummer 1, der andere 15, der andere... Und dann wissen wir noch nicht, von wo aus wir aufrufen werden. Seht ihr? Und so komme ich einfach hierher und... Wo auch immer wir aufrufen, das sind 5, 6, 7, 6, halte deine Hand hoch, wenn du sie hast, 6, na gut, 7, Nummer 7, ja gut, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, nun warte mal, ich habe 2 gesehen, ich habe mich geirrt, es sind ein Mann und eine Frau, die in die andere Richtung gehen, ich dachte, sie würden aufstehen, um hochzukommen, mal sehen, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15. Nun, lass uns mit diesen hier anfangen, dann werden wir sie alle bekommen. Wenn der Herr es will, bekommen wir alle in Kürze. Aber nur, lass uns einfach ein paar Minuten warten, bis wir herausfinden, ob wir sie bekommen oder nicht. Also gut, alle fühlen sich gut. Wie viele hier haben keine Gebetskarten? Lasst uns eure Hände sehen. Also gut, jetzt seid ehrfürchtig. Schaut in diese Richtung. Betet. Denkt daran, dass dies unser letztes Treffen ist. Lasst uns jetzt richtig ehrfürchtig sein. Schaut in diese Richtung. Während Sie die Gebetslinie dort drüben vorbereiten, lasst uns Folgendes sagen. Lasst uns ein paar Jahre zurückgehen. Schauen wir uns den Herrn Jesus einmal an, nachdem er das Meer durchquert hatte. Er legte am Morgen an der Küste an, stieg aus dem Boot, ging hinauf aufs Land und eine kleine Frau, die ein Blutproblem hatte, hatte keine Gebetskarte. Sage, ich glaube, wir sind, jemand hat das Licht ausgemacht. Ist das für einen bestimmten Zweck oder was? Oder geht es automatisch aus? Sind Sie, ist das für uns, um zu gehen? Ein Bruder sagt, nein, hier ist etwas passiert. Oh, einige... Oh, Sie kommen zurück. Jemand hat draußen einen Fehler gemacht und den Schalter betätigt. In Ordnung. Nehmt nun unseren Herrn Jesus wahr. Wie viele verstehen das? Wir versuchen nicht zu sagen, dass wir der Herr Jesus sind. Das versteht doch jeder. Das ist richtig. Wir sind eure Brüder, seht ihr? Wir sind seine Diener. Aber es ist ein Geschenk, wenn du dich unterwirfst. Nun sieh dir das an. Hier sind Männer, die Theologen sind. Männer, die im Worte Gottes ausgebildet sind. Nun, Brüder, wenn ihr eine Predigt haltet, nützt es euch nichts, wenn ihr sie euch selbst ausdenkt. Nicht wahr? Aber wenn ihr euch inspirieren lasst, dann kommt es irgendwie von allein. Ihr wisst nicht, was ihr sagen wollt. Ist das richtig? Die Prediger sagen Amen. Das ist Predigen durch Inspiration. Versteht ihr? Das ist der Heilige Geist. Ich bin nicht wortgewandt genug, um das auf diese Weise zu tun, seht ihr? Aber ich habe die Gabe zu wissen, wie man einen Hebel umlegt und sich selbst aus dem Weg räumt. Es ist einfach eine völlige Hingabe. Ich kann es nicht erklären. Kein Mensch kann Gott erklären. Ich kann euch nicht sagen, wie was passiert und was vor sich geht. Ich weiß nur, dass es ein kleines Geschenk ist. Und ich habe einfach eine Art, mich selbst aus dem Weg zu räumen. Und dann, ganz plötzlich, fühle ich etwas Seltsames, Süßes, Demütiges. Und siehe da, ich sehe das Licht um mich kreisen. Dann weiß ich, dass alles in Ordnung ist. Das ist der Grund, warum ich warte. Und wenn dann jemand zu sprechen beginnt, deshalb habe ich jemanden hier oben sozusagen als Lockvogel, um eine Person herauszufiltern, damit ich mit ihr reden kann. Und wenn dann der Heilige Geist auf diese Person einwirkt, fängt es an, die Zuhörer zu erfassen. Und dann fangen die Zuhörer an, sich zu wundern und dann bekommen sie Glauben. Dann, wer auch immer Glauben hat, dann beginnt man ihn hier, dort und überall zu spüren. Seht ihr? Dann einfach. Das beweist es einfach. Denkt daran, dass es eine sehr harte, belastende Sache ist. Jesus hat den ganzen Tag gepredigt. Es hat ihn nicht beunruhigt. Aber als die kleine Frau sein Gewand berührte, hinausging und sich niederließ, nahm das die Tugend aus ihm heraus. Ist das so? Nun, jeder weiß, dass Tugend Stärke bedeutet. Wenn das bei dem jungfräulich geborenen Sohn Gottes der Fall war, was würde es dann bei uns Sündern sein, die durch seine Gnade gerettet wurden? Seht ihr? Seht ihr? Prediger, du kannst das die ganze Nacht tun, es würde dich nicht belasten. Aber lass nur eine Vision zu, versteht ihr? Das ist etwas und es ist in einer anderen Welt. Du siehst die Leute, als sie vielleicht noch kleine Kinder waren oder so. Und du musst schnell reden, denn du weißt, dass du hier stehst, aber du bist ganz woanders, ganz hinten und redest. Und wenn du dann herauskommst, weißt du nicht, was du gesagt hast, bis du es auf dem Band hörst. Seht ihr? Und es ist nicht menschlich. Es ist keine Person. Das ist alles. Es ist Gott. Es ist immer richtig. Und das hat er verheißen. Seht ihr? Er hat ihre Gedanken erkannt. Die Bibel sagt, dass er das so gemacht hat. Nennt es, wie ihr es wollt, aber die Bibel sagt, Jesus nahm ihre Gedanken wahr. Nun möchte ich, dass ihr glaubt. Zuerst möchte ich, dass ihr das seht, zum Beispiel die Heilung. Wir wissen, dass der Heilige Geist hier ist. Und ich glaube an das Handauflegen. Jemand hat mich heute Morgen deswegen ziemlich hart angegangen. Er sagte, es gibt keine Menschen, die sich gegenseitig die Hände auflegen. Das sollte man nicht tun. Ich sagte, du hast einfach die Bibel nicht gelesen, Bruder. Das ist alles. Ich sagte, der letzte Auftrag, der von den Lippen Jesu Christi kam, war, legt den Kranken die Hände auf, so werden sie gesund. Das waren seine letzten Worte, als er die Erde verließ. Der erste Auftrag, den er seinen Jüngern gab, lautete, heilt die Kranken, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Teufel aus. Die erste Gruppe, die er aussendete, Matthäus 10, und der letzten Gruppe gab er mit auf dem Weg, diese Zeichen werden ihnen folgen. Glaubt, sie werden Teufel austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen aufheben und tödliche Dinge trinken. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund werden. Das sind die letzten Worte, die er gesprochen hat und wurde in die Herrlichkeit aufgenommen. Gewiss, das ist der große Auftrag. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Es geht nur darum, das auszuführen, was er gesagt hat. Aber ich schätze, dass 90% von euch gläubig sind oder mehr. Ihr seid gläubig und habt genauso das Recht, die Hände auf Kranke zu legen wie ich oder eure Pastoren und alle anderen. Legt die Hände auf, die Gläubigen, dann werden diese Zeichen folgen. Nicht die Prediger, sondern alle, die glauben. Du hast das Recht dazu, jeder. Wie ich schon sagte, es gibt keine großen Männer und heiligen Männer. Es gibt sie nicht. Keiner von uns ist heilig. Wir haben den Heiligen Geist in uns, aber wir sind nicht heilig. Er ist der Einzige, der heilig ist. Seht ihr, es ist seine Heiligkeit, nicht meine, nicht deine, seine. Aber lasst uns jetzt für die nächsten 15 Minuten die Augen vor allem anderen verschließen. Diese Männer sitzen hier und schauen sich um. Hier steht eine Frau vor mir. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. Soweit sind wir einander fremd, Dame. Die Dame antwortet, habt ihr sie gehört, was sie gesagt hat? Sie war mehrmals bei meinen Treffen, aber sie hatte nie die Gelegenheit, mich zu fragen. Wie geht es dir? Zu mir zu sagen, seht ihr, deshalb kenne ich die Frau nicht. Sie steht dort, sie ist aus irgendeinem Grund hier. Lass uns jetzt einfach mal nachdenken. Nehmt Johannes das 4. Kapitel, als Jesus einer Frau begegnet. Erinnert euch, er sagte, die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Hier sind ein Mann und eine Frau, die sich zum ersten Mal im Leben treffen. Nun, das ist wahr. Hier sind wir, hier ist die Bibel Gottes, hier steht eine Frau, hier stehe ich, ich habe die Frau in meinem Leben noch nie gesehen. Ich weiß es. Alles, was ich weiß, ist, dass sie dort steht. Heute war sie irgendwo hier draußen und jemand hat ihr eine Gebetskarte gegeben und ihre Nummer wurde aufgerufen und jetzt steht sie hier. Das ist alles. Es sind viele da draußen. Gestern Abend haben wir nur diejenigen mitgenommen, die keine Gebetskarte hatten. Wie viele waren hier, die das gesehen haben? Die Gebetskarte hat damit nichts zu tun, seht ihr? Es ist euer Glaube, der damit zu tun hat. Nun sagt ihr, Bruder Branham, kannst du die Kranken heilen? Es gibt keinen Mensch auf der Welt, der Kranke heilen kann. Sie sind bereits geheilt. Du musst sie nur dazu bringen, es zu sehen und zu glauben. Wenn nun Jesus Christus auf die Bühne kommt und durch diese Frau und mich wirkt, wenn er durch mich wirkt und nicht durch sie, wird es nicht funktionieren. Es muss durch uns beide gehen, zusammen. Seht ihr, es ist wie bei euch. Wenn ihr Glauben habt, glaubt ihr daran, dann wird es auch zwischen uns funktionieren. Seht ihr, es ist euer Glaube und mein Glaube. Ich habe es geglaubt. Wenn ihr mit mir zusammen glaubt, dann werden wir die Worte und Verheißungen Christi erfüllt sehen. Wenn nun jemand glaubt, dass es falsch ist und ihr glaubt, dass ihr dasselbe tun könnt, lade ich euch auf die Plattform ein. Seht ihr? Also dann sagt nichts dazu. Nun, komm her, meine Dame, stell dich einfach hierhin. Ich möchte dich hierher holen, denn es gibt eine ganze Menge Glauben. Und ich möchte kurz mit dir reden, so wie unser Herr mit dieser Frau geredet hat. Ich kenne dich nicht, habe dich noch nie in meinem Leben gesehen und du bist mir völlig fremd. Wenn der Herr Jesus hier etwas tun würde, wie er es in der Bibel getan hat, würden wir uns glücklich fühlen und nach Hause gehen können, wie die eines Tages war er auf, nach seinem Tod, seinem Begräbnis und seiner Auferstehung war er. Einige Jünger waren auf dem Weg nach Emmaus. Erinnert ihr euch daran, Brüder? Auf dem Weg nach Emmaus. Und sie trafen den Herrn Jesus und sprachen mit ihm den ganzen Tag lang und sie erkannten ihn nicht. Aber als er sie in der Nacht hereinbrachte und die Türen schloss, tat er etwas genauso wie vor seiner Kreuzigung. Und sie wussten, dass er es war. Wie viele erinnern sich an diese Geschichte? Sicherlich. Sie wussten, dass er es war, denn niemand sonst hat es so gemacht. Und ihre Augen wurden geöffnet und er verschwand vor ihnen. Nun, er lebt heute Abend. Wenn er lebt, dann wird er heute dasselbe tun wie vor seiner Kreuzigung, um zu beweisen, dass er auferstanden ist. Ist das richtig? Nun hat er heute Abend keine Hände mehr, sondern meine und deine Hände. Er hat Augen in meinen und deinen. Das ist es, was er benutzt. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Ist das richtig, Brüder? Die Prediger sagen Amen. Und der Weinstock trägt keine Früchte, der Zweig trägt Früchte, die vom Weinstock gespeist werden. Ist das richtig? Und wenn der erste Zweig, der aus dem Pfingstweinstock hervorging, eine Apostelgeschichte schrieb, wird dieser Baum, wenn er jemals einen weiteren Zweig hervorbringt, eine weitere Apostelgeschichte schreiben. Denn es wird nicht erst ein Kürbis, dann eine Wassermelone und dann ein Granatapfel wachsen. Es wird jedes Mal dieselbe Frucht hervorbringen, denn es ist dasselbe Leben, das durch den Weinstock fließt. Versteht ihr das? Versammlung sagt Amen. Im Namen Jesu Christi und dieser Bibel bringe ich jeden Geist hier unter meine Kontrolle zur Ehre und zum Ruhm Gottes. Wenn ihr Kritiker seid, dann bleibt nicht länger hier. Es ist deine Zeit zu gehen, denn denkt daran, dass böse Geister von einem zum anderen gehen. Und viele hier, die an den Treffen teilgenommen haben, wissen, was passiert ist. Wenn ihr, bleibt einfach ruhig. Wenn nicht, bin ich dafür verantwortlich, wenn etwas passiert. Nun, Lady, jetzt ist etwas passiert. Es ist seine Anwesenheit. Wenn der Herr Jesus mir jetzt etwas offenbart, was du getan hast, was du tun willst, was du getan und nicht getan hast, was du tun solltest oder was dich betrifft, dann wirst du es wissen. So wie er zu Simon sagte, er sagte, dein Name ist Simon, du bist der Sohn des Jonas. Er hat ihm seinen Namen gesagt, er glaubte es. Zu der Frau sagte er, du hast eine Blutkrankheit. Es hörte auf und er hatte die oder wie die nun etwas, dass er jemanden sagen würde, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Wie zum Beispiel, dass die Frau 5 Ehemänner hatte. Etwas anderes, einfach etwas in der Art, du weißt, dass es Jesus Christus sein würde. Glaubst du es? Die Schwester sagt Amen. Es müsste von einer übernatürlichen Macht kommen. Die Schwester sagt, klar, das weiß ich. Du weißt das. Die Schwester sagt, ich weiß es. In Ordnung. Wenn jemand sehen kann, steht das Licht zwischen mir und der Frau. Sie ist sich dessen genauso bewusst. Die Schwester sagt, danke Jesus. Ich kenne die Frau nicht, doch frag sie einfach das hier. Hör dir das an. Gerade eben kam so etwas wie ein richtig süßes Gefühl. Wenn das stimmt, dann erhebe dich. Seht ihr? Es ist genau um sie herum. Kannst du das nicht sehen? Es ist eine andere Dimension. Seht ihr? Sie ist direkt vor mir. So wie ich dich jetzt beobachte, bist du ein Gläubiger. Und du leidest. Ja, eines deiner großen Probleme ist, dass du sehr nervös bist. Die Frau sagt, ja. Und diese Nervosität hat dazu geführt, dass du einen hohen Blutdruck hast. Die Frau sagt, ja, das ist genau richtig. Die Frau sagt, danke Jesus. Seht ihr? Ja. Glaubt ihr jetzt? Die Versammlung sagt, Amen. Nun, nur um zu sehen, dass es einfach nur nicht, ich kann nur diese eine Frau nehmen und hier stehen und einfach weiter darüber reden. Aber da sind noch andere, die in der Schlange warten. Seht ihr? Die anderen müssen auch noch kommen. Also ihr seht, es wird nicht alles von einer Person abhängen. Es muss noch jemand kommen. Aber wollt ihr nun sehen, ob der Heilige Geist ihr noch etwas anderes sagen wird? Möchtet ihr das? Hebt einfach eure Hände und sagt, es würde mir helfen. Die Versammlung sagt, Amen. Würde es euch helfen? In Ordnung. Lasst uns mal sehen. Ich weiß nicht, was er euch gesagt hat. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es auf dem Band sein wird. Nun, nur einen Moment. Schau mich einfach an und glaube, so wie Petrus und Johannes sagten, schaut auf uns. Mit anderen Worten, schenkt uns eure Aufmerksamkeit. Seht ihr? Und als er erkannte, dass sie Glauben hatten, und ich erkenne, dass du Glauben hast. Und jetzt, ja, ich sehe, es ist etwas an deinem Arm. Oh, das ist der hohe Blutdruck. Ein Arzt hat dir etwas um den Arm gelegt. Das ist richtig. Jawohl, das ist richtig. Aha. Und sagte, du hast hohen Blutdruck. Und da ist noch etwas anderes. Oh, ich sehe sie. Sie werden etwas vorbereiten. Oh, es ist eine Operation. Die Schwester sagt, ja, du bereitest dich auf eine Operation vor. Die Schwester sagt, das stimmt. Und das ist ein weibliches Problem. Und das wird in den nächsten Tagen sein. Das ist richtig. In der nächsten Woche, sagt die Schwester. Ja, das stimmt. Seht ihr jetzt, was ich meine? Seht ihr, wenn man es ihr sagt und mit ihr spricht, geht es weiter. Versteht ihr, was ich meine? Die Versammlung sagt, Amen. Seht ihr? Nun liegt es nicht an mir. Fragt die Frau, ob es richtig ist oder nicht. Frag sie, jeden, der sie kennt, seht ihr? Sieh noch einmal in diese Richtung. Du glaubst, Gott kann mir sagen, wer du bist? Die Schwester sagt, ja. Würde es dir helfen? Ich weiß, dass er es kann, sagt die Schwester. Frau Dorns, du kannst jetzt nach Hause gehen und es von ganzem Herzen glauben. Ja, seht ihr? Glaubt ihr jetzt an Jesus Christus? Die Versammlung sagt, Amen. Vielleicht erheben wir dann einfach unsere Hände und beten ihn an. Er ist Gott. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür. Wir beten jetzt, dass du die Menschen sehen lässt, dass wir ein Zeugnis für denselben Jesus haben können. Wir können am Morgen bezeugen, dass wir ihn gesehen haben. Er war heute Abend hier bei uns in Form des Heiligen Geistes. Wir lieben dich, Herr Jesus. Lass alle Menschen sehen und glauben. Wir beten, Herr, in Jesu Namen. Amen. Seid ehrerbietig, ehrfürchtig und respektvoll. Diese Dame steht hier. Nun sind wir kennen uns nicht, oder? Die Dame, die vor mir steht. Du kennst mich nicht, du kennst mich nicht. Ich kenne dich nicht. Die Schwester sagt, jawohl, aber sie hat mich noch nie in ihrem Leben gesehen. In Ordnung. Nun sind, glaubt ihr alle noch? Die Versammlung sagt, Amen. Seid richtig ehrfürchtig. Seid einfach richtig ehrfürchtig. Wenn ihr glauben könnt, sind alle Dinge möglich. Amen. Ich habe gesehen, dass etwas passiert ist. Ich warte nur eine Minute. In Ordnung. Schau mal kurz her, Schwester. Du stehst hier auf der Plattform. Wenn ich dich nicht kenne, aber Gott dich kennt, wird er mich etwas über dich wissen lassen, das du kennst. Wenn ich nichts über dich weiß, bist du für mich nur ein Fremder, aber wenn er mir etwas offenbart, von dem du weißt, ob es richtig ist oder nicht, kannst du bezeugen, ob es richtig oder falsch ist. Aber eines deiner Hauptprobleme ist, dass du nervös bist. Du bist beunruhigt, was dir Magenprobleme beschert hat. Du hast ein Magenproblem und einen nervösen Zustand. Der nervöse Zustand verursacht die Magenbeschwerden, die ein saures Gefühl in deiner Magengrube verursachen. Es handelt sich um ein Magengeschwür im unteren Teil des Magens. Fett und andere Dinge führen dazu, dass du etwas aufstößt. Und dann sehe ich, dass du dich von vielen Speisen am Tisch abwendest. Das ist genau. Und du hast einen großen Schock erlitten, der dich gerade getroffen hat. Du hattest einen Kummer. Es ist ein Todesfall. Es ist dein Ehemann, der gerade von uns gegangen ist. Das hat dich nervös gemacht. Das ist richtig. Stimmt's? Die Schwester sagt, ja, ich glaube, es wird dir wieder besser gehen. Geh und iss dein Abendbrot. Jesus Christus hat dich geheilt. Glaubt ihr? Die Versammlung sagt, Amen. Habt einfach Glauben an Gott. Das ist alles. Seht ihr? Diese Dame hier, würdest du mal kurz in diese Richtung schauen? Wir sind Fremde füreinander. Wir kennen uns nicht, aber Jesus Christus kennt uns beide. Nun, wenn der Herr Jesus etwas offenbart, wie er es getan hat, und zu der Frau sagt, du hast 5 Ehemänner oder du hast einen Tumor, ein Geschwür, Krebs, du hast häusliche Probleme oder was auch immer es ist, dann weißt du, dass es von Gott kommen muss, oder? Die Schwester sagt, ja. Seht ihr, er sagte dieser Frau nur eine Sache und die ganze Stadt tat Buße. Und jetzt tut er noch mehr, denn er sagt, die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun und ihr sollt noch mehr als diese tun. Ich weiß, die King James Bibel sagt größer, aber das emphatische Diaglott, die Übersetzung, der Übersetzer, sagt mehr. Größeres konnte er nicht tun. Er hat die Natur aufgehalten und die Toten auferweckt. Ihr könntet nur mehr davon tun. Seht ihr, Quantität anstelle von Qualität. Du leidest auch an einem Nervenleiden. Du hast ein Frauenleiden. Das ist eine weibliche Störung. Du hast auch ein Magenproblem, das dir zu schaffen macht. Das ist richtig. Du glaubst, dass er dich heilen kann? Glaubst du, dass er es tun wird? Du hast jemanden auf dem Herzen, nicht wahr? Deinen Mann. Er ist nicht hier. Du glaubst, dass ich dir etwas sagen kann? Wenn Jesus dir verrät, was mit deinem Mann los ist, glaubst du mir, dass ich sein Prophet oder sein Diener bin? Er ist sehr nervös und hat deswegen Probleme mit der Prostata. Das ist richtig, stimmt's? Hab Glauben, zweifle nicht. Glaube einfach von ganzem Herzen. Hier, nur eine Minute, irgendetwas geht hier vor. Ja, hier ist es. Das ist deine Mutter. Die Schwester sagt ja. Da ist sie, da hinten am Ende des Sitzes. Sie hat die Parkinson'sche Krankheit und du betest für sie. Ist es nicht so? For Harris, das ist dein Name. Du glaubst von ganzem Herzen, kehre zurück. Lege die Hände auf deinen Mann, deine Mutter und werde gesund im Namen des Herrn Jesus Christus. Habe Glauben an Gott. Glaubt ihr Gott? Die Versammlung sagt Amen. Ich denke, wir sollten ihn einfach anbeten. Meint ihr nicht auch? Die Versammlung sagt Amen. Lasst uns ihn einfach loben und sagen, danke, lieber Herr. Himmlischer Vater, wir danken dir und preisen dich. Gepriesen sei der heilige Name des Herrn Jesus Christus. Wir geben dir die Herrlichkeit, die Ehre, den Dank, das Lob und die Macht in Jesu Namen. Amen. Habt Glauben, zweifelt nicht. Glaubt einfach, dass das, was Gott gesagt hat, die Wahrheit ist. Das ist alles, was ihr tun müsst. Seid ganz ehrfürchtig und schaut hier entlang. Nun, hier ist ein Mann, wir sind einander fremd, aber Jesus Christus kennt uns beide. Glaubst du ihm? Glaubst du mir als seinem Diener? Du wirst, als Jesus einem Mann begegnete, war es Simon, an dem er das Wunder tat. Stimmt's? Das war der erste Mann, den er traf. Nun gut, er sagte Simon, was sein Name war. Nun, der Herr, helfe mir zu erkennen, dass etwas mit dir nicht stimmt. Das ist es. Ja, ich sehe es jetzt. Es ist ein Darmproblem, der Dickdarm. Es ist ein aufgeblähter Dickdarm. Du bist auch nicht von hier. Du kommst aus dem Westen, aus dieser Richtung. Du kommst aus Kalifornien. Da ist jemand bei dir. Er hat eine Gebetskarte, für die wir heute Abend beten sollen. Er macht sich gerade auf den Weg dorthin. Er ist dein Freund. Er leidet an einem Nervenzustand, einem Nervenzusammenbruch. Glaubst du, dass er geheilt werden wird? Der Bruder sagt, Halleluja. Das glaube ich auch. Glaubst du jetzt, dass Jesus mir sagen kann, wie dein Name lautet? Herr Hamby, dann kehre zurück, lege deinem Freund die Hände auf und glaube von ganzem Herzen, dann könnt ihr beide zurückkehren und gesund sein im Namen des Herrn Jesus Christus. Glaubt ihr? Die Versammlung sagt Amen. Jetzt betet. Es hat mich nur geschwächt und jetzt wird es besser. Seht ihr, betet. Und wir fangen jetzt einfach an, für die Kranken zu beten. Wie geht es dir? Sprichst du Englisch? Die Schwester sagt, ja, das tue ich. Das tust du. Glaubst du, dass ich Gottes Diener bin? Die Schwester sagt, ich glaube. Das sagte der Engel zu mir. Wenn du die Menschen dazu bringen kannst, dir zu glauben, sie sollen nicht glauben, dass ich es bin, sondern dass er mich gesandt hat. Die Schwester sagt, ja, es ist für deinen kleinen Jungen. Die Schwester sagt, ja, das ist es. Das ist richtig. Du glaubst, dass Gott mir sagen kann, was sein Problem ist? Die Schwester sagt, ja. Du glaubst es? Die Schwester sagt, ja, das werde ich. Er ist nervös. Die Schwester sagt, ja. Es ist durch einen Schreck entstanden. Die Schwester sagt, ja. Ein Hund hat ihn erschreckt. Die Schwester sagt, ja. Das ist richtig. Er wird wieder gesund werden. Nimm ihn zurück. Glaube von ganzem Herzen, dass er wieder gesund wird. Es ist ein Schock. Ich lege dir meine Hände auf in Jesu Namen. Fürchtet euch nicht. Fürchte dich nicht und er wird darüber hinwegkommen und wieder gesund werden. Siehst du? Sei dankbar. Glaubt ihr von ganzem Herzen? Die Versammlung sagt Amen. Amen. Wenn ihr glauben könnt, die Dame, die hier sitzt und mit dem anderen spricht, hat ein Problem mit den Nebenhöhlen. Vor einiger Zeit ist dir etwas passiert und deine Nebenhöhlen sind geheilt worden. Amen. Wenn du das glaubst, kannst du jetzt nach Hause gehen und gesund sein. Aha. Glaubt ihr? Die Versammlung sagt Amen. Und ihr da draußen im Publikum, glaubt ihr auch? Die Versammlung sagt Amen. Was glaubt ihr, wenn ihr mit erhobener Hand da draußen steht? Glaubst du mir, dass ich Gottes Prophet bin? Dann wird dich der Leistenbruch nicht mehr stören. Deine Frau ist sehr krank. Die Ärzte wissen nicht einmal, was mit ihr los ist. Lege einfach deine Hand auf sie. Glaube von ganzem Herzen, er weiß, was mit ihr los ist. Sie wird wieder gesund werden, wenn du daran glaubst. Du glaubst, dass Gott dein Herzleiden geheilt hat, während du hier stehst? Dann geh nach Hause und sei gesund. Wenn das nicht Jesus Christus ist, der unter uns weilt. Was hältst du davon, kleine Dame, die da in der zweiten Reihe steht und mich direkt ansieht? Sie hat ein Brustleiden. Glaubst du, dass Jesus Christus dich gesund macht? Dann steh auf, nimm es an. Amen. Hab Glauben an Gott. Zweifle nicht daran. Die Dame dort sah zu ihr rüber und hatte irgendwie Mitleid mit ihr. Der rote Pullover dort hinten. Du hast Probleme mit den Nebenhöhlen. Glaubst du, dass der Herr Jesus dich gesund macht? Ja, steh auf, nimm es an und sei gesund. Amen. Das ist der richtige Weg. Aha, was denkst du darüber, Bruder? Glaubst du mir, dass ich sein Prophet bin? Du glaubst, dass Gott mir deine Probleme sagen kann? Deine Allergie ist weg. Jesus Christus macht sie gesund. Halleluja. Glaubt ihr das von ganzem Herzen? Die Versammlung sagt Amen. Amen. Ha, wo halten wir an? Karte 15. War es das, was es war? Gebetskarte 15. Wie viele Gebetskarten gibt es noch? Lasst uns diese Gebetskarten beseitigen. Stellt euch hier unten an der Seite auf. Lasst es mich euch zeigen. Ich will euch zeigen, dass Heilung nicht nur einem Menschen gehört. Ich will euch zeigen, was Gott durch seine demütigen Diener hier tun kann. Kommt her, Brüder. Ich frage mich, ob ihr Brüder hierher kommt, hierher zu mir. Kommt direkt von der Plattform. Und geht einen Moment hier runter. Ja, in Ordnung, das werden wir tun. Wir werden hier für euch beten. Ich möchte, dass die Menschen sehen, dass Gott seine Diener gebraucht. Kommt, kommt, ihr Prediger, kommt hierher. Ich werde mit euch runtergehen. Seht ihr, ich werde euch zeigen, dass Gott die Kranken durch eure Pastoren heilt. Ein Bruder fragt, runter von der Plattform, ganz egal, wie ihr es auch wollt. Amen, das ist richtig. Alle, die eine Gebetskarte haben, kommen hierher. Zweifelt nicht daran, ihr glaubt es. Glaubt ihr jetzt von ganzem Herzen? Nun, ihr Pastoren, einige von euch da unten, ich will jeden einzelnen von euch, während ich bete, möchte ich, dass ein paar von euch da unten hingehen und darauf achten, dass eure Hände jeden in der Reihe berührt. Seht ihr? Ich kann nicht jeden von ihnen erreichen, aber ihr schon. So geht's. Geht darunter, stellt euch mitten unter sie. Alle Menschen da draußen, glaubt jetzt, wir werden gleich zu euch kommen. Glaubt jetzt mit uns. Jeder von euch hier, denkt dran, Jesus Christus kennt euch. Er weiß genau, was ihr denkt, das wisst ihr. Es gibt keinen einzigen von euch, der nicht weiß, was er euch gerade sagen würde. Ihr seht das. Dann ist er hier. Er ist es. Ich bin es nicht. Ich bin nur euer Bruder. Nun glaubt ihr, während ich bete, ich werde für euch und die Pastoren beten. Seht ihr, ich will die Stadt nicht verlassen, damit die Leute denken, nun, der Evangelist war hier. Er hat das getan. Ich möchte, dass ihr wisst, dass euer Pastor die gleiche Autorität hat. Er sieht vielleicht keine Visionen. Das kommt vielleicht einmal in einer Generation vor, aber er hat die gleiche Vollmacht von Gott, euch die Hände aufzulegen. Es ist genau das Gleiche. Lasst uns jetzt alle beten. Behaltet den Kopf gesenkt. Und wenn ihr spürt, dass die Hände des Pastors euch berühren, denkt daran, lasst eure Gebetskarte fallen, hebt eure Hände hoch und dankt Gott für eure Heilung. Geht zurück und schaut, was passiert. Unser himmlischer Vater, wir sind jetzt hier inmitten dieser Menschen versammelt in der Gegenwart des allmächtigen Gottes, des großen ewigen Jehovas, der Jesus Christus, deinen Sohn, hervorgebracht hat. Ich bete jetzt wie diese Prediger die Hände Gottes. Und während ich meine Hände auf unsere Schwester hier lege, bete ich, dass du sie, Herr, jeden einzelnen von ihnen erfüllen wirst. Möge die Kraft von Jesus Christus auf die Zuhörerinnen und Zuhörer herabkommen, so wie diese Pastoren diese Menschen berühren. Und möge jeder einzelne von ihnen geheilt werden im Namen Jesu Christi. Satan, du hast den Sieg verloren. Jesus Christus ist anwesend, um diese Taschentücher zu salben, die Kranken zu heilen und das Werk zu tun, das er verheißen hat zu tun. Und wir als seine Diener fordern dich heraus, durch unsere eigenen Glauben an seine Auferstehung in seiner Gegenwart jetzt, nach 2000 Jahren, geistlich durch seine Gemeinde zu wirken. Komm aus diesem Volk heraus, im Namen Jesu Christi. Lass sie gehen, komm heraus, im Namen Jesu Christi. Wenn jetzt ein Sünder oder eine Person, die gerettet werden möchte, um den Altar herumkommt, während sie den Kranken die Hände auflegen, dann erhebe dich und komm nach vorne. Wir sind hier, um zu dienen. Wenn die persönlichen Mitarbeiter mit ihnen kommen, die aufstehen und kommen, wer jetzt zum Gebet nach oben kommen möchte, der möge nach vorne kommen. Egal, ob ihr eine Gebetskarte habt oder nicht, ihr seid herzlich eingeladen, hierher zu kommen und euch die Hände auflegen zu lassen. Komm jetzt, während wir warten. Wenn jemand von euch bedürftig ist, den Heiligen Geist, Erlösung oder göttliche Heilung braucht, sind wir als Diener Christi hier, um euch durch Handauflegen zu dienen und euch mit dem Geist zu erfüllen. Jeder, der diesen Jesus haben möchte, der das Geheimnis deines Herzens kennt, ihr, die ihr ihn nicht kennt und dieses komische Gefühl in euren Herzen verspürt, ich weiß, dass sie hier sind. Der Heilige Geist sagt es mir, kommt jetzt herauf, kommt herauf, steht von eurem Sitz auf und geht hier entlang und sagt, Herr Jesus, ich komme, weil ich dich brauche und ich komme, um dich zu empfangen. Gott wird dir deine Bitte erfüllen, wenn ihr nicht zweifelt und glaubt von ganzem Herzen, dass das, was ihr jetzt seht, das Werk von Jesus Christus ist. Wenn ihr Methodisten seid, dann kommt. Wenn ihr Baptisten, Nazarener, Pilgerheilige, Katholiken, orthodoxe Juden, Sünder oder Atheisten seid, ist es mir egal, wer ihr seid. Komm hierher, glaubt an Gott und seht, was jetzt passiert. Kommt her, ich möchte euch hier versammelt sehen. Ich glaube, der Heilige Geist, dass in diesem entscheidenden Moment, in dieser großen Stunde, wenn die Zeit sogar vorbei ist, aber dennoch glaube ich, dass Gott genau jetzt eure Bitte erfüllen wird, wenn ihr mir nur glaubt. Ihr habt gesehen, wie er, sicherlich sage ich euch die Wahrheit. Also gut, Schwester, du kannst gleich hinuntergehen und gesund werden. Siehst du? Du wirst mir sicherlich glauben. Jeder von euch ist jetzt hier und hat ein Bedürfnis nach Gott. Komm, steh auf oder stell dich an die Seite. Steh irgendwo auf und sei ein Zeuge. Sage, ich bezeuge, Herr, und dann, wenn etwas nicht in Ordnung ist, bleib stehen, wo du bist. Steh sofort auf, wenn du Gott brauchst. So ist es richtig. Wenn du nicht aufstehen kannst, das ist es. Ich brauche dich, Christus. Nun, bitte glaub mir. Glaubt ihr mir? Glaubt ihr, dass das Gott ist, der zu mir spricht? Wenn ja, hebt eure Hände hoch. Wenn ihr glaubt. Ich danke euch, weil ihr glaubt. Wenn ich euch die Wahrheit gesagt habe, ist Gott Zeuge, dass ich euch die Wahrheit gesagt habe. Gott ist hier und bezeugt, dass ich euch die Wahrheit gesagt habe. Nun sage ich euch die Wahrheit jetzt. Wenn ihr zu Gott aufblickt und im Glauben sagt, Herr Jesus, wenn ihr ein Sünder seid, sagt, ich bekenne meine Sünden. Wenn ihr den Heiligen Geist wollt, sagt, Herr, ich brauche deinen Segen, der mich durchs Leben trägt. Ich will den Heiligen Geist. Wenn ihr krank seid, sagt, ich brauche Heilung, Herr, und ich nehme sie jetzt von dir an. Ich glaube es. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr sie empfangen. Jetzt hebt jeder von euch die Hand, jeder auf seine Weise. Es muss dein Bekenntnis sein und ich werde hier für euch beten. Jetzt glaubt ihr es und ihr betet. Ich werde für euch beten und ihr betet für euch selbst. Betet einfach. Bekennt euch zu euren eigenen Fehlern. Bekennt eure Schwäche. Gebt Gott das Versprechen, dass ihr nicht mehr schwach seid. Ihr seid stark. Ihr seid keine Feiglinge. Ihr werdet nicht mehr krank sein. Ihr werdet nicht mehr der Sünde dienen. Ihr werdet Gott dienen. Legt euer Bekenntnis ab und glaubt es. Es geht um eure Seele. Es ist eure Verantwortung. So ist es richtig. Jemand hat das Feuer entzündet. So muss man es machen. Glaubt es einfach. Herr Jesus, diese große Stunde ist da. Der große, entscheidende Moment. Der letzte Tag des Festes ist da. Das letzte Mal, die letzte Gelegenheit. Diese Menschen sind in Not. Lass den Heiligen Geist fallen, Herr. Mögen die Menschen ihn sehen, ihn spüren und wissen, dass Gott, Christus, in ihrem Leben ist und versucht, in dieser Zeit zu kommen und ihnen die großen, tiefen Sehnsüchte ihres Herzens zu geben. Gewähre es, Herr, erfülle sie mit dem Heiligen Geist. Heile die Kranken. Gib deinem Namen die Ehre. Nun, Satan, du hast die Schlacht verloren, du hast die Versammlung verloren, du hast den Sieg verloren. Ich beanspruche den Sieg im Namen Jesu Christi für jede Person hier. Komm hier heraus, Satan. Du kannst sie nicht länger festhalten. Ich erhebe Anspruch auf sie. Trophäen für den Herrn Jesus Christus. Amen.